Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 43. Folge von Games Insider. Das Thema heute, 20 Jahre Xbox. Ich bin der Benedikt und begrüße endlich mal wieder die komplette Games Insider Mannschaft, nämlich den Sönke.
Hallo zusammen, grüßt euch.
Und den Andy.
Huhu.
Ja Leute, endlich mal wieder zu dritt podcasten. Ist jetzt irgendwie auch schon eine Zeit lang her. Weiß auch nicht, was da los war, aber heute haben wir es endlich geschafft. Und wir haben ja auch einen wichtigen Anlass. Wir wollen nämlich die Xbox ehren, die am 15. November 2021 20 Jahre alt wurde. Und wir haben ja auch schon eine Folge zum Gamecube gemacht. Und heute haben wir uns vorgenommen, wir machen heute nur eine Folge, weil Gamecube ist ja ein bisschen ausgeartet zu einer epischen Doppelfolge. Und ja, ich bin gespannt, wie wir das machen werden. Sönke hat so ein bisschen was vorbereitet. Ich erkläre kurz unseren Hörerinnen und Hörern, wie es läuft. Wir haben hier so einen Zeitstrahl, an dem wir uns ein bisschen entlanghangeln wollen. Von der Konzeption, erster Prototyp, bis zum Generationswechsel. Der wurde dann mit der Xbox 360 eingeleitet am 22. November 2005. Und dann schauen wir mal, was uns da so alles einfällt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, oder?
Ja, alles klar.
Klingt gut.
Okay, gehen wir mal in die Anfangszeit der Xbox. Sönke, was war denn am 2. März 1999?
Ja, also das Ganze begann ja eigentlich dadurch, dass Sony damals die PlayStation 2 groß angekündigt hat. Viel Tamtam und japanische Hostessen, die irgendwelche Geräte durch die Gegend getragen haben und alle Welt schaute natürlich und Microsoft auch. Denen wurde langsam so ein bisschen bange, weil sie gemerkt haben, ja, die PlayStation 2, die hat ja auch Multimedia-Funktionen, in erster Linie natürlich mal einen DVD-Player. Und da war aber auch schon ja der Gedanke so bei Microsoft, wo wird das alles noch hinführen? Das wurde ja damals teilweise auch als Gerät vermarktet, was eben auch noch viel mehr können soll in der Zukunft, auch was online angeht und so. Und insofern hat man sich gedacht, okay, da müssen wir jetzt was machen, wir müssen reagieren. Und ja, daraufhin wurden dann bei Microsoft immer wieder Meetings gefahren natürlich, wie man das jetzt machen könnte. Und dann gab es ja so eine Gruppe von verschiedenen Ingenieuren, die waren von der DirectX-Abteilung, also sprich dieser Spieleschnittstelle, die ja auf dem PC verwendet wurde, um auf Windows-PCs 3D-Grafik und auch andere spielebezogene Dinge zum Laufen zu kriegen. Und die Jungs, die wurden angeführt von einem Seamus Blackley, der hat unter anderem zusammengearbeitet mit dem Ed Fries, der war noch dabei, Kevin Backus, Ted Hayes und Otto Burkes. Also das waren alles Leute aus dieser Ingenieursabteilung und die haben vorgeschlagen, kommt, wir bauen eine Konsole auf Windows-Basis und packen dort eine Festplatte rein, packen dort einen Breitbandadapter rein, einen DVD-Laufwerk rein und eine schöne, schnelle Grafikeinheit. Und dann sind sie mit diesem Konzept zu Bill Gates persönlich gegangen, haben ihm das vorgeschlagen. Und ja, da wurde dann natürlich wieder lange diskutiert. Es gab wohl auch noch ein zweites Team bei Microsoft, was an so einer Windows CE-basierten Konsole gearbeitet hat. Aber das jetzt im Detail aufzudröseln, würde die Folge sprengen. Aber Fakt ist, dass letztendlich dieses Team dann mehr oder weniger grünes Licht bekommen hat, weiter an diesem Prototypen zu arbeiten. Und man hat dann auch natürlich rumüberlegt, wie kann das Ding heißen? Und dann kamen so verschiedenste Namen bei raus. Das eine war Windows Entertainment Project. Das klingt natürlich jetzt ziemlich lang.
Gehen. Voll langweilig.
Andere Leute, die dann Direct Xbox vorgeschlagen hatten. Und das hat sich dann irgendwann verkürzt und wurde eben zu Xbox. Deswegen auch Xbox. Und bis die Konsole aber dann das endgültige Finale, das machen wir jetzt, bekommen hat, dauerte es dann tatsächlich noch bis zum Valentinstag 2000. Da wurde dann gesagt, okay, das machen wir jetzt. Und kurz darauf fand dann auch in Kalifornien eine Entwicklermesse statt, die bekannte Game Developers Conference. In San Jose war die damals und dort wurde dann zum ersten Mal dieser legendäre Prototyp von der Xbox gezeigt. Und dieser Prototyp ist insofern legendär, weil er eben auch aussah wie ein X, ja?
Ja, ich erinnere mich.
Er befand sich in einem Aluminiumblock, der eigens dafür hergestellt worden ist. Und es gibt da Schätzungen, dass dieser Block alleine $18.000 gekostet hat, in dem sich diese Xbox befand und deswegen wurde das auch Big X genannt. Und ja, in diesem Block oder in diesem X war halt tatsächlich dann der Prototyp auch drin, hat auch funktioniert. Das Witzige war, ich war tatsächlich auch damals auf der Messe und bin da für Videogames dort gewesen, um über die Messe eben zu berichten. Und das passte natürlich dann hervorragend, dass dann dort die Xbox angekündigt wurde. Was viele nicht wissen, ich weiß auch nicht, inwiefern das dokumentiert ist, aber ich habe es jedenfalls erlebt, höchstpersönlich. Und zwar am Abend zuvor hatte Microsoft, der Name und so, das geisterte ja alles schon so gerüchteweise durchs Netz, die Domain Xbox.com schon aktiviert für die Messe am Folgetag und sämtliche Specs und alles dort schon veröffentlicht, ja. Das hat aber, weil es eben so Medien wie Twitter und Co. noch nicht so gab, nicht so schnell die Runde gemacht. Sie haben es dann auch nach 2-3 Stunden, glaube ich, wieder offline genommen. Aber ich habe das dann tatsächlich an dem Abend, also ich kannte die Specs schon, bevor die Präsentation am nächsten Tag losging. Und das war irgendwie ziemlich witzig. Man war dann natürlich auch stolz, ah cool, hier das irgendwie jetzt durch langes Rumsuchen plötzlich da was gefunden zu haben. Und am Ende, ja, war das dann so der Anbeginn von Microsofts Eintritt in die Konsolensphäre, ja. Ich weiß nicht, wie ihr das damals so, die GDC, ob ihr das damals schon so mitverfolgt habt.
Boah, so am Rande, ja, so ein bisschen, klar. Aber es hat mich jetzt nicht so mega interessiert damals. Ich weiß auch nicht, warum, ehrlich gesagt. Mhm. Das war ja 10. März 2000, ne? Ich muss kurz überlegen, was war am 10. März 2000. Das war ja meine Zeit nach der Fun Generation. Ja, da war ich wahrscheinlich eher so in PC-Sphären, weil da war ich ja schon PR-Manager bei Blackstar.
Stimmt.
Und da habe ich das natürlich wahrgenommen, weil das wäre vielleicht auch für Blackstar irgendwann interessant gewesen, so Thema Konsolen. Aber man hat das halt so wahrgenommen und war gespannt, was Microsoft da machen wird, ne? Aber du warst ja dann richtig vor Ort, hast dann wahrscheinlich einen großen Artikel geschrieben, ne?
Klar, ich habe für Videogames dann was gemacht. Es gab ja dann zum Beispiel auch so verschiedene Tech-Demos. Das eine war mit so einer Frau, die kam aus so einem sich bewegenden Roboter raus und hat dann so Kampfübungen gemacht, die der Roboter danach gemacht hat. Das kann man bei YouTube auch noch diese Videos sich zusammensuchen und da sieht man eben, mit welcher Grafik das Gerät damals präsentiert wurde. Das war schon sehr, sehr ansehnlich und auch über dem, was die PS2 konnte. Und entsprechend begeistert waren natürlich die Leute, aber das Interessante war, dass eben eine Festplatte direkt mit dabei war und eben dieser Breitbandadapter direkt mit dabei. Und das wurde auch sehr früh kommuniziert in der Hoffnung, dass viele Entwickler da aufspringen und dass viele Entwickler auch, ja, dass sie sich entsprechend vorbereiten und sich auch überlegen, was könnten wir mit diesen beiden Sachen machen. Und da war natürlich die Absicht klar, in Richtung Online-Games was zu machen, was ja der Dreamcast vorher schon versucht hatte, der ja wiederum das Windows CE verwendet hat, wo Microsoft ja auch die Finger mit im Spiel hatte, ja.
Naja, auf jeden Fall wichtig, der Breitbandadapter. Ich meine, da ging es ja gerade richtig los mit DSL zu der Zeit, ne?
Ja, genau.
Da war man dann schon noch so ein bisschen Avantgarde, wenn man das schon hatte. Ne? Ich glaube, ich war eh immer so ganz früh dabei, aber das war schon recht visionär, ne? Aber weil du gerade sagst, andere Entwickler und so weiter, müssen wir mal weiterziehen in der Timeline. Am 19. Juni 2000 ist ja auch was Wichtiges passiert, Andy, in der Richtung, ne?
Richtig, am 19. Juni hat sich Microsoft Bungie gekrallt. Das war ein Team, das war damals eigentlich zumindest mal unter PC-Kreisen oder Konsolen-Junkies gar nicht mal so bekannt. Mac-User kannten eben die Shooter Marathon 1 und 2 und da gab es noch ein Taktikspiel namens Myth, das wurde auf dem PC umgesetzt. Und das waren so Achtungserfolg, aber so wirklich große Player waren das damals noch nicht. Aber die hatten halt eben diesen vielversprechenden Shooter Halo im Gepäck gehabt. Und ich weiß doch, wie die Gamester da auch groß damals über berichtet hatte, wo dieses Halo für Macintosh und dann auch für PC eigentlich erscheinen sollte erstmal. Nur das war dann obsolet in dem Moment, wo dann Microsoft gesagt hat, nee, ihr kommt mal zu uns, wir brauchen hier einen wichtigen Exklusivtitel für unsere neue Xbox. Und da werden wir sicherlich später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen.
Ja klar, aber Halo, ne? Ja gut, schlechter Wortwitz, der fällt mir immer wieder ein. Hat man, glaube ich, damals auch sehr oft gelesen, ne? In der Zeit. Aber Halo. Aber lass mal weiterziehen. 2. Januar 2001 ist der nächste wichtige Tag in der Frühgeschichte der Xbox. Was ist denn da passiert?
Genau, also der 2. Januar, das ist ja ungefähr so, ja, knapp ein halbes Jahr nach dem großen Bungie-Aufkauf, da wurde dann tatsächlich das fertige Xbox-Modell auf der CES, also der Consumer Electronics Show in Las Vegas, gezeigt. Natürlich wieder von Bill Gates. Und um dem Ganzen so ein bisschen, ja, so dieses, wir zeigen jetzt hier nicht nur so eine Konsole, sondern wir wollen auch multimedial auftreten, wir wollen cool sein, wir wollen so ein bisschen irgendwie PlayStation so ein bisschen zeigen, dass wir halt auch coole Leute an Start kriegen. Und dann haben sie sich halt den Dwayne Johnson mit auf die Bühne geholt, der dann kurz darauf in dem Jahr dann auch zum ersten Mal in einem Kinofilm, nämlich Scorpion King, auftauchte. Und ja, der hat dann zusammen mit Bill Gates die Konsole oder hat halt immer wieder so ein paar nette Sprüche gebracht, während der Gates gefachsimpelt hat. Und dort wurden dann zum ersten Mal auch die finalen Specs erklärt. Und die waren ja für die damalige Zeit schon sehr beachtlich. Also da gab es dann unter anderem eben als Prozessor eine Pentium 3 CPU mit 733 MHz, aber speziell für das Gerät gebaut. Es gab eine GeForce 3 Grafikeinheit, die immerhin schon 7,3 Gigaflops an Grafikleistung gebracht hat. Heute sprechen wir überall in Teraflops, ja. Aber damals waren es eben die Gigaflops. Du hattest doppelt so viel RAM wie bei der PlayStation 2, in dem Fall 64 Megabyte RAM, immerhin, ne? Heute lachen wir drüber, aber damals war das viel. Genauso wie bei der Festplatte. Heute hat man 2, 3, 4 Terabyte Platten, ganz normal. Oder 2 Terabyte SSDs. Und damals war es halt eine 8 Gigabyte Platte oder eine Platte, die 8 Gigabyte Speicher zur Verfügung gestellt hat. Teilweise waren es auch 10 Gigabyte Modelle, wo dann Teil fürs Betriebssystem reserviert war. Und dann natürlich das DVD-Laufwerk. Du hast eine 100 Mbit Ethernet-Schnittstelle, also sprich einen Netzwerkadapter auf der Rückseite gehabt und dann 4 Controller-Anschlüsse. Ich glaube, das war auch wichtig, so um diesen Multiplayer-Offline-Aspekt vom Multiplayer zu betonen, dass du eben wie beim GameCube auch zu viert zocken kannst. Und was witzig war, was sich ja dann schnell rausgestellt hat, dass du bei der Konsole letztendlich Multimedia-Funktionen zwar nutzen konntest, DVDs zwar abspielen konntest, aber nur, wenn du dir dann auch noch diese DVD-Remote dafür gekauft hast. Und nur, wenn du die hattest, konntest du eben Filme gucken, was natürlich für heutige Verhältnisse irgendwie total schwachsinnig klingt. Es war aber eben so. Und es gab auch Memory-Karten für das Gerät, die hat man dann hinten in den Controller gesteckt. Und so ähnlich, wie man es vom Dreamcast kennt, dass du praktisch das Memory-Modul dann über den Steckplatz im Controller verwaltest. Das war sicherlich auch noch eine Besonderheit. Und als Betriebssystem hatte man dann so eine modifizierte Windows 2000-Fassung, die damals eben unter Xbox Dashboard lief. Ja, und all das wurde dort gezeigt und hat, glaube ich, auch die Leute noch mal neugieriger gemacht und hat vor allem auch bestätigt, dass Microsoft es halt wirklich ernst meint. Und da wurde ja dann auch klar, okay, diese Konsole wird jetzt in diesem Jahr noch erscheinen, also sprich im Jahr 2001. Und ja, Bene, wie wir wissen, kam es ja dann letztendlich auch, Gott sei Dank, so weit, dass sie dann auch die Konsole pünktlich starten konnten.
Richtig. Und weil ja Microsoft ein US-Unternehmen ist, wurde die Xbox dann auch folgerichtig zuerst in den USA veröffentlicht. Am 15. November 2001 ist sie gelauncht. Damals für $299, das waren umgerechnet zu rund 340 Euro, also relativ teuer schon. Aber es gab halt auch coole Launch-Titel, ne? Zum Beispiel Project Gotham Racing war dabei, Dead or Alive 3, viele andere noch, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können, wenn wir noch über den Europa-Launch sprechen. Und dann natürlich, wir müssen es jetzt nochmal erwähnen, Halo Combat Evolved, so der ganze Titel. Der deutsche Untertitel später war dann übrigens Kampf um die Zukunft, den ich eigentlich auch ganz schön immer fand. Der geht immer so ein bisschen verloren, aber gut. Ja, Halo, wir müssen mal kurz drüber sprechen, oder? Kommen wir nicht drum rum.
Nee, also ich finde, das ist ja der prägende Titel. Ich habe vorhin noch in so ein paar alten Xbox-Spielepackungen gewühlt. Ben, ich habe dir ja dann auch noch ein Foto geschickt von der Splinter Cell-Packung. Da ist dann so ein kleines Lösungsbuch von der GamePro drin. Hab das mal aufgeschlagen. Da standst du dann als der Autor drin, der das Spiel durchgespielt und auch die Lösung geschrieben hat. Und in diesen Spieleverpackungen befanden sich oft auch so Werbeflyer von Microsoft, wo sie dann praktisch ihr gesamtes Line-Up so beworben haben. So Sachen wie, die keiner mehr haben will. Bloodwake, Azurik, keine Ahnung, solche eher weniger bekannten Titel. Ich will sie jetzt nicht schlecht machen, aber waren jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, sag ich mal. Auch nicht
Fusion Frenzy, ne? Ja. Nicht zu vergessen.
Solche Sachen, genau. Aber worauf ich hinaus will, um das Ganze mit Halo zu verbinden, ganz vorne auf der Packung oder auf diesem Flyer war eben natürlich ganz groß der Helm des Master Chief als zentrales Motiv, das alles überschattet und auch viel größer als alles andere dargestellt ist. Und ja, also Microsoft hat natürlich, wie sie es eben heute jetzt mit Halo Infinite ja auch tun und auch mit vorherigen Halo-Titeln tun oder getan haben. Sie wussten genau, dass das eben der zugkräftige Titel ist und haben da auch alles reingebuttert. Und das hat sich ja dann auch ausgezahlt, ja. Aber ich glaube, worüber wir eher noch mal sprechen sollen, warum denn jetzt Halo so wegweisend damals war. Ich weiß nicht, an welche Sachen ihr euch erinnert. Andy, was verbindest du so mit deinen ersten Halo-Erfahrungen? Hat es dich geflasht damals oder?
Wenn ich ehrlich bin, nein.
Okay.
Um gleich mal die Party zu versauen. Ich habe mir damals die Xbox importiert aus Amerika. Ich war ganz ungeduldiger. Und deshalb hatte ich sie früher als hier der normale Europäer. Und ich habe mir damals Halo, ich habe mir Project Gotham Racing, habe ich mir gleich mitbestellt. Und ja, ich hatte da eben die absolute Revolution unter den Spielen erwartet, weil ja auch die Edge hat ja dann eine 10 von 10 gegeben. Das machen die alle Jubeljahre, dieses englische Magazin. Und dann war es halt ein wirklich guter Shooter. Also es ist wirklich ein tolles Spiel. Es ist ganz klar 90 Punkte wert. Aber man hat halt schon gemerkt, dass es halt eher die Revolution im Konsolenbereich ist und ich so als PC- und Konsolenspieler gleichzeitig, so ein Half-Life hat mir halt immer noch besser gefallen. Allerdings muss ich aber auch dazu sagen, die Grafik sah schon sehr schick aus, der Soundtrack ist fantastisch, orchestrale Musik bis zum Erbrechen, das Sounddesign ist eines der besten aller Zeiten, das ist so Top 10 für die Ewigkeit. Was mich so eigentlich am meisten gestört hat, war aber so dieses, dass es halt wirklich nur Shootouts waren und das halt zum Teil auch ziemlich extrem. Also, weiß ich, ob ihr euch noch an die Bibliothek erinnern könnt.
Mhm. Ja.
Ja,
klar.
Genau. Das war eine harte Nummer. Also, wenn ich damals so alt gewesen wäre, wie ich heute bin, hätte ich, glaube ich, das Spiel abgebrochen, weil ich dazu die Geduld nicht mehr gehabt hätte, mich durchzuboxen. Aber wie gesagt, unterm Strich, es ist ein tolles Spiel gewesen. Was man noch erwähnen muss, ist die Steuerung. Die war halt extrem feinfühlig und das ist, glaube ich, der erste Ego-Shooter, der mit einem Joypad so gut funktioniert, wie er funktioniert.
Mhm. Ja gut, da werden jetzt die Golden-Eye-Spieler, die vorher schon auf dem N64 unterwegs waren, vielleicht sagen, stimmt nicht.
Nee, weiß ich also nicht. Golden-Eye hatte andere Stärken. Golden-Eye hatte diese Stärken mit diesem Missionsdesign, was sich von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad verändert hatte. Die Steuerung bei GoldenEye war für ein Konsolenspiel gut, aber ich hätte das lieber auf dem PC gespielt. Bei Halo hingegen habe ich Maus und Tastatur nicht vermisst.
Ja, aber ich muss sagen, ich muss dir da zustimmen. Ich habe dann damals Halo natürlich auch gespielt und ich fand es schon sehr geil und so. Und ich glaube, wir haben es auch zusammen gespielt, Sönke. Können wir gleich vielleicht noch kurz drauf. Im War Talk da irgendwie zusammen rum, Koop-Modus.
Mhm.
Aber ich war ja auch sehr fanatischer PC-Spieler. Und hatte mir auch gerade für die Agentur, die ja damals neu eröffnet war, einen fetten PC geholt mit allen Schikanen. Da durfte ich dann auch wirklich mal alles raushauen finanziell, was ich wollte, weil ich hatte mir dann Kredit aufgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, bist hier Spielejournalist, machst du Agentur auf, dann holst du dir das Beste vom Besten. Und der war halt einfach total geil. Und habe dann auch die ganzen PC-Shooter nachgeholt, immer in Ultra-Details, Half-Life, No One Lives Forever und so Spiele. Und dann war Halo halt nicht ganz so beeindruckend, wie Andy schon sagte, wenn man halt vom PC kam, aber für sich genommen war es schon total fantastisch. Ne? Und wir haben es doch damals zusammen gespielt. Du hast auch im Vorfeld der Folge irgendwie gemeint, wir hätten eine Lösung zusammengeschrieben.
Ich glaube, wir haben für das Online-Portal der Screenfun, soweit ich weiß, eine Lösung geschrieben. Und dann gibt es, Andy, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich glaube, eines der letzten Level im ersten Halo, da musst du dann irgendwie mit dem Warthog-Jeep über irgend so eine Rampe fahren.
Ja, daran erinnere ich mich, ja.
Boah, ja.
Das war eine der besten Szenen, fand ich.
Da bin ich aber dauernd gescheitert, ey. Ja, ja.
Und da weiß ich, dass das irgendwie tatsächlich auch den ein oder anderen Wutausbruch hervorgerufen hat. Nicht, weil die Szene schlecht gemacht war, sondern weil sie halt einfach recht kompliziert war und man Zeitdruck hatte, diese Lösung fertig zu kriegen. Also das ist das, was ich noch so im Kopf habe. Diese eine spezielle Szene da nochmal in der Lösung drauf einzugehen. Wie formulierst du das in der Lösung, dass es eben auch jemand, der kaum Genre-Erfahrung hat, dass der trotzdem möglichst einfach da durchkommt?
Ja, mach mal. Das würde mich jetzt mal interessieren. Formulier das mal, die Stelle. Ich glaube, wir wissen alle, welche Stelle gemeint ist.
Ja, ich glaube, ich muss sie vorher nochmal natürlich nochmal spielen, um es mir anzuschauen.
Ich wollte auch gerade sagen, also auf Anhieb könnte ich das jetzt auch nicht mehr. Also ich habe diese Stelle zuletzt vor 20 Jahren gespielt. Ich habe zwar vor kurzem für einen Artikel Halo nochmal gespielt, aber nicht durch. Mhm. Deshalb passe ich da jetzt auch.
Was für mich Halo irgendwie so besonders gemacht hat, es war halt einfach im Splitscreen-Multiplayer, im Koop die Kampagne durchzuspielen, das war der Hit. Also das, da war die Grafik auch gar nicht, die war okay, die war gut, das hat funktioniert, das war flüssig, es gab irgendwie keine großen technischen Probleme oder Slowdowns oder so, du hast halt hier und da mal auf Details verzichten müssen, aber es war so cool, einen Ego-Shooter und dann auch noch auf der Konsole im Koop durchspielen zu können, ja. Ich fand es immer so schwachsinnig in den Halo-Spielen, dann hast du da zwei Master Chiefs, die da durch die Gegend laufen und die sind irgendwie stimmt, auch alle gleich und haben alle diese John 117-Markierung und was weiß ich, irgendwie hinten und vorne nicht zu Ende gedacht, aber egal, es hat so viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, ich habe das damals sehr lange mit dem Alex Olmer der ja bei dem Games und so Podcast mit mir zusammen war und jetzt auch bei Bits und so immer noch ist und auch sein iPhone-Blog-Portal betreibt, mit dem hatte ich das zusammen gespielt, weil der eben auch bei dieser Microsoft-Agentur war und der hatte mir zum Beispiel auch schon zu der E3 in dem Jahr im Flugzeug, bevor die E3 startete, Alex, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber du hast mir eben im Flugzeug die Presskits vorab schon gezeigt, die dann auf der Messe präsentiert wurden. Das war natürlich total cool. Wir saßen da zusammen im Flugzeug in Richtung LA auf die Messe und ich sehe dann plötzlich die ganzen Xbox-Spiele schon, obwohl die Messe nicht mal angefangen hat. Das war schon ein denkwürdiger Moment, muss ich sagen. Und ich glaube, der Alex war es auch, der mir dann die Konsole dann organisiert hat. Und ja, ich weiß nicht, ich fand dieses Koop-Erlebnis, das fand ich einfach toll. Und dann habe ich später im Folgejahr meinen Cousin in USA besucht und der hatte eben auch Halo rauf und runter gespielt und hat aber nicht die Kampagne im Koop-Modus gespielt, sondern den Multiplayer-Modus über zwei vernetzte Xboxen oder teilweise auch im Splitscreen vor einem Fernseher. Und das hat so Laune gemacht und das war etwas, was man eben von der Konsole im Speziellen in der Form noch nicht so kannte und das einfach nicht so, das wurde vorher nicht so breit getreten, ja. Und ich glaube, da hat die Konsole auch sehr, sehr viele Leute mit diesen beiden speziellen Features abgeholt, ja. Plus die Steuerung, die Andy erwähnt, ich glaube auch für sich war sie wirklich wegweisend und der neue Standard, den dann jeder letztendlich irgendwie übertrumpfen wollte, der da Halo auch schlagen wollte, ja.
Ja, dazu würde ich gerne noch eine Sache anmerken mit der Steuerung. Ich habe es ja, wie gesagt, vor kurzem gespielt auf einer Original Xbox. Jetzt mit dem Controller S, wenn wir später noch zu sprechen kommen. Ich muss sagen, die Steuerung ist auch wirklich heute noch extrem gut. Es hört sich mal ein bisschen komisch an, wenn ich das sage, aber das spielt sich wie Butter. Wie wenn du ein Stück Butter auf einer heißen Pfanne so durch die Gegend gleitest, so. Du kannst es so perfekt präzise hin und her und es fühlt sich irgendwie so smooth an. Ich kann das nicht besser beschreiben.
Das hast du sehr schön beschrieben.
Eine weitere Kleinigkeit, die ich noch anmerken muss, weshalb mir das Level-Design so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ich habe mal ein Interview gelesen von Bungie. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Entwickler es genau war. Aber da wurde quasi gesagt, das Wichtigste in dem Spiel wäre der Anfang und das Ende. Das müsste beeindrucken. Und das hat mich bei Halo dann so aufgeregt, weil der Anfang ist ja fantastisch und das Ende ist fantastisch, ja. Aber dann in der Mitte zieht sich dieses Spiel so sehr. Und deshalb fand ich diese Aussage-Interview fast schon wie eine Beleidigung nach dem Motto, ja, ich muss ja nur einen guten Anfang, gutes Ende machen, der Rest ist ja egal. Und um das ein bisschen zu entschärfen, ein Punkt, den ja keiner bislang von uns angesprochen hat und der auch wirklich hervorragend gealtert ist, das ist die KI von den Gegnern.
Ja, guter Punkt, Andy.
Die ist wirklich extrem gut gelungen, dass eben die kleinen Gegner, die Grunts sind das, glaube ich, dass die eben auch nicht nur draufballern, sondern dass sie, wenn die eben überfordert sind, halt schreiend wegrennen und die Elites eben grunzen. Und du merkst auch, dass die Gegner nicht alleine agieren. Ich wurde so oft jetzt hier vor einem Monat, wo ich es gespielt habe, ich wurde so oft von vorne, von der Seite und von hinten gleichzeitig angegriffen, obwohl alle Gegner eigentlich von vorne kamen. Die haben sich halt wirklich wie in einem Taktikspiel halt so gut verteilt. Also da können sich manche moderne Shooter eine Scheibe von abschneiden.
Ja, definitiv. Sehr guter Punkt. Und durch das offene oder relativ breite Level-Design, du hattest ja nicht so ganz enge Korridore, hast du natürlich auch ab und zu gehabt, aber du hattest oft eben auch sehr große, freie Flächen, wo du dann mit den Fahrzeugen hantieren konntest und so. Und da hatte die KI natürlich auch Platz, irgendwie die Sachen auszuleben. Und ich finde auch, also das ist mir auch in sehr positiver Erinnerung geblieben, ja.
Ja, und der Anfang, den Andy erwähnt hat, den müssen wir auch nochmal vielleicht gesondert herausstellen. Der war halt einfach grandios, werde ich nie vergessen. Ne? Auch als PC-Spieler damals. Du warst ja erst in dem Raumschiff, dann kommen dann diese Covenant-Aliens und überfallen das Raumschiff, diese Pillar of Autumn. Und dann ballerst du dich da durch, lernst du die Basissteuerung kennen und so weiter. Die ersten Waffen, Sturmgewehr und so weiter. Hast dann vielleicht auch schon mal eine Plasmapistole in der Hand. Und dann gehst du aber irgendwann da raus und betrittst dann diese Ringwelt. Und das war halt so ein geiler Moment. Und den werde ich nie vergessen. Das war so einer der coolsten Spielemomente überhaupt. Auch wenn ich den Rest vom Spiel jetzt nicht ganz so großartig fand. Aber dieser Moment, dieser spezielle und diese tolle Musik dazu, ach, das war toll. Oder, Andy? Musst du doch neulich auch nochmal so empfunden haben. Du hast ja dann nochmal gespielt.
Ja, wobei, also der Anfang, der ist nicht ganz so super gealtert. Also der ist immer noch gut, der hat immer noch Wirkung, aber der ist jetzt heute kein Wow-Moment mehr, weil es da doch einiges passiert ist.
Ja, okay. Aber damals war das schon, boah.
Damals war das schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, das Letzte, was wir noch erwähnen sollten, Halo hat ja schon so ein paar Spielmechaniken, ich glaube, sogar wirklich erfunden, zumindest mal sehr etabliert. Und das allein dieses mit dem, dass der Schild sich auflädt, dass er nicht ständig Energiepäckchen einsammeln musste, wie man das aus Doom oder Half-Life oder sonst was kannte, sondern man hatte eben diese vier Schildpunkte Und solange das Schild nur ein Teil eben runtergefahren ist und man dann sich in Deckung begeben konnte, konnte das Schild sich wieder hochfahren. Und das hat natürlich auch ein ganz anderes Spielgefühl bei Shootern eingebracht, weil man halt eben ständig in Deckung gehen musste und nicht halt einfach nur Rush and Go und versuchen musste, ganz schnell irgendwelche Helfspäckchen zu finden.
Ja, ist auch ein sehr guter Punkt, ja. Ich glaube, wir können noch sehr, sehr viel jetzt über Halo erzählen, aber wir ziehen mal weiter, weil sonst fange ich noch an zu erzählen, warum Destiny so geil ist. Weil Destiny hat ja definitiv ganz viel Halo-DNA in sich drin. Ich glaube, deswegen spiele ich das auch so gern, weil es dieses Gunplay und dieses Spielgefühl und die Steuerung Destiny eigentlich sehr gut fortgeführt hat. Also ich kann es immer nur betonen, Destiny ist toll. Ich spiele auch gerade Destiny 2 seit kurzem wieder und merke dann auch immer wieder, ey, da steckt so viel Halo drin. Und die Halo-Reihe an sich, ja, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, die wurde auch sehr erfolgreich, ist heute noch sehr erfolgreich, aktuell wieder Halo Infinite und ja, Halo fast schon wieder ein eigenes Podcast-Thema. Aber die Xbox ist ja dann nicht nur in den USA gestartet, sondern auch in Japan und zwar am 22. Februar 2002. Und Andy hat es eben schon mal kurz angerissen, sie wurde ja zuerst verkauft mit dem großen Controller, mit diesem sogenannten Duke-Controller und in Japan gab es dann diesen verkleinerten S-Controller, ne? Und da war der Startpreis 34.800 Yen, hat Sönke mir hier so aufgeschrieben. Ich habe dann mal gegoogelt, wie viel war das überhaupt? Das waren umgerechnet so etwa 300 Euro. Und das Problem war, es gab nicht so wirklich gute Exklusivspiele, aber immerhin eins, das meines Wissens nach der Andy sehr gerne mag, nämlich Jet Set Radio Future, ne Andy?
Richtig, das mag ich deshalb sehr gerne, weil es hat einen der besten Soundtracks aller Zeiten. Mag groß, kotzig klingen, aber darüber diskutiere ich nicht mal. Beziehungsweise ein Punkt, die Musik ist so fantastisch, ich würde so gerne wissen, welche harten Drogen der Komponist damals genommen hat, weil die besteht ja nur aus irgendwelchen irren, durcheinander gewirbelten Vocals und am Schluss entsteht da ein Song, der einen nur mitreißt und ich finde die Musik auch deutlich besser als die von Jet Set Radio, vom Vorgänger und das Spiel selbst ist ja auch eine gute, konsequente Weiterentwicklung des Vorgängers und ich frage mich, wieso dieses Spiel nirgendwo umgesetzt wurde. Also, dass es auch keine PC-Umsetzung später mal gab oder sowas, da warte ich bis heute noch drauf, dass Sega endlich mal sagt, hier, das muss mal auf die Allgemeinheit losgelassen werden.
Hat sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft dann insgesamt, ne?
Ja, aber weißt du, Jet Set Radio wird ja auch immer wieder neu aufgelegt und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, weil die Xbox ist ja nicht so einfach zu programmieren gewesen, dass es nicht so einfach ist, eine Umsetzung zu machen, im Gegensatz zu dem Vorgänger, der ja nur in Anführungszeichen für die Dreamcast entwickelt wurde.
Na, das kann schon sein. Aber hier Thema Controller, sollte man nochmal kurz drüber sprechen. Ich glaube, Sönke war das relativ wichtig, weil er hat das so ein bisschen betont, ne? Erzähl mal hier, warum war das für dich damals so ein Unterschied, dass dann auf einmal Microsoft gesagt hat, okay, der Duke-Controller ist offenbar auch gerade für den japanischen Markt einfach viel zu fett, viel zu klobig und wir brauchen einen neuen Controller.
Ja, also ich habe mir tatsächlich vorhin hier beide Controller auch nochmal aus der Kiste rausgekramt. Dabei ist mir noch eins aufgefallen, worüber wir gar nicht gesprochen hatten, was aber sehr cool war, nämlich die Xbox-Controller hatten ja alle am Ende diesen Stolperschutz. Das heißt also, du hattest praktisch so ein Element, was sich abtrennen konnte, wenn zu viel Zugkraft auf das Kabel ausgeübt wurde, sei es jetzt, weil du selber dran gezogen hast oder jemand aus Versehen durchs Kabel durchgelaufen ist und gestolpert ist, daher eben auch Stolperschutz. Der große Duke-Controller, der war ja insgesamt 425 Gramm schwer, also es ist schon eine Ansage. Und ich habe mir jetzt auch gerade noch mal, während ich das hier sage, in den Händen und muss sagen, ist schon sehr wuchtig. Wenn du aber große Hände hast, ist es gar nicht so wild alles, ja. Also dann ist es tatsächlich ein ziemlich angenehmer Controller, sogar mit dem man ganz gut zurechtkommt. Aber eben für den japanischen Markt schien das nichts gewesen zu sein, weil die Leute dort auch tendenziell kleinere Hände haben. Und daraufhin hat dann Microsoft eben gebastelt und gebaut und den Controller doch stark noch mal geschrumpft und dann eben dieses S-Modell auf den Markt gebracht, was sich ja in mehrerer Hinsicht unterscheidet. Also zum Beispiel wurden diese weißen und schwarzen Tasten, die sich ja beim Duke-Controller oberhalb von den Tasten B und Y, also sprich von der roten und der gelben Taste befanden, die wurden dann nach unten versetzt und unterhalb der A- und B-Taste platziert. Das war die erste Änderung und die zweite war, klar, natürlich der deutlich geschrumpfte Formfaktor, ist alles nicht mehr so wuchtig. Fühlt sich irgendwie so an, als ob es eben verschiedenste Handgrößen damit besser klarkommen. Und dann wurden zum Beispiel auch die Tasten für Back, also für Zurück und Start, die sich ja bei dem großen Controller in der Mitte befanden, die wurden dann links unter den linken Analogstick platziert. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie da so perfekt aufgehoben sind, aber da befanden sie sich dann nun mal. Und ich weiß nicht, ich finde den S-Controller auch gut. Ich mag aber auch den Duke-Controller, der aber auch viel Kritik geerntet hat. Also einige Medien haben den auch richtig, richtig niedergemacht. Das Interessante ist, es gab auch ganz viele Fans von diesem Controller. Und das führte dann letztendlich dazu, dass der Seamus Blackley, von dem ich ja schon gesprochen hatte, der hat dann irgendwann mal sich kurzgeschlossen mit dem Phil Spencer, den wir ja alle kennen, und hat ihm gesagt, du pass auf, ich würde gerne diesen, oder so spaßeshalber per Twitter gesagt, so hey, wie wär's denn, wenn man diesen Controller nicht mal irgendwie neu auflegen könnte, ja. Und dann gab es ein längeres Hin und Her und der Spencer hat dann sein Go gegeben und daraufhin hat dann also die Firma Hyperkin, das ist so ein Zubehörhersteller, die haben dann im Jahr 2018 ein modifiziertes Pad rausgebracht, was so diesen Formfaktor vom Duke Controller hat und letztendlich dann diese Fangruppe angesprochen hat. Sie haben aber dort dann in der Mitte ein OLED-Display integriert, was die Boot-Sequenz der alten Xbox anzeigt, wenn du den Controller einschaltest. Also ziemlich spacey, also ein richtig schönes Sammlerstück. Spielt sich auch ganz gut und hat auch sehr gute Kritiken bekommen, weil er eben so ein paar kleine Details verbessert hat. Also ja, es sind eigentlich oft nur ganz, ganz winzige Sachen, die du, glaube ich, erst merkst, wenn du die beiden Pads mal nebeneinander in der Hand hast. Der ist auch so leicht transparent, dass du durchgucken kannst, wie innen drin die Rumble-Motoren funktionieren und so weiter. Wie wir alle wissen, hat sich ja dann aus dem S-Controller dann so langsam der 360-Controller entwickelt und aus dem wiederum der Xbox One-Controller und dann ging das halt immer so weiter. Aber ich glaube, der Controller hat durch seine Größe auch irgendwie die Evolution des Controllers auf jeden Fall direkt mit beeinflusst und auch beschleunigt, ja.
Ich fand den auch nicht so schlimm, den großen, aber ich habe dann später, als ich den kleineren in der Hand dann hatte, dann auch gemerkt, nee, der war einfach zu groß und ich habe sehr große Pranken. Also ich fand den kleinen dann trotzdem besser. Nun, jetzt sind wir in Japan durch, ne? Und jetzt fehlt natürlich noch ein ganz wichtiges Verkaufssegment für die Xbox, nämlich Europa und Australien. Und da war der Launch am 14. März 2002, Sönke. Was ist da alles passiert rund um den Launch und auch kurz danach?
Ich glaube, das, wo sich die Europäer natürlich ein bisschen ins Gesicht geschlagen fühlten, war einfach der offizielle Preis, ja, 479 Euro im Vergleich zu den $299, die man in Amerika bezahlen musste. Und da haben viele doch schon sehr den Kopf geschüttelt. Du hattest ja auch noch mal einen ganz interessanten Artikel auf Spiegel Online vom Stefan Freundorfer, der ja auch großer Retro-Experte ist, gefunden und der wiederum hat dann ein recht nettes Zitat dort gebracht, wo eben ein Mediamarkt-Händler den Chef von der Microsoft Xbox-Abteilung, Stettmeier hieß er, glaube ich, angerufen hat, kurz vorm Launch und ihm gesagt hat, du pass auf, wir werden jetzt hier eine Werbung schalten, mitten in einem der wichtigen Champions-League-Spiele oder was, soweit ich weiß, war es und da werden wir die Konsole für 399 bewerben, ja. Das machen wir jetzt einfach, weil wir finden, das ist zu teuer, sonst verkauft sich das Ding nicht. Und ja, was ist passiert? Microsoft konnte natürlich nichts machen. Die haben ja den Preis nur empfohlen. Die können ja nicht den Händlern vorschreiben, wie sie die Geräte, zu welchem Preis sie die zu verkaufen haben. Und viele größere Händler haben da nachgezogen. Die kleinen konnten es nicht unbedingt, weil der Einkaufspreis zu hoch war. Und dadurch ist Microsoft sehr schnell und auch weil die Konsole sich eben nicht so gut am Anfang in den ersten Starttagen und Wochen verkauft hat, sehr stark unter Druck geraten und hat dann selber bereits am 26. April, also knapp über einen Monat später, den Preis schon auf 299 Euro gesenkt. Also fette Ersparnis von 180 Euro. Und um das für die Leute, die es zum Start schon gekauft hatten, auszugleichen, haben die dann eben einen Gamepad plus zwei Microsoft-Spiele ihrer Wahl bekommen. Das hat Microsoft dann denen praktisch bezahlt, um diese Differenz für sie so ein bisschen auszugleichen und dass die einfach ein besseres Gefühl haben. Aber das ging ein bisschen holprig los, aber man hat eben gemerkt, Microsoft war bereit, Korrekturen vorzunehmen, wenn es eben nötig war und entsprechend auch schnell auf die Kunden zu reagieren. Also das, finde ich, hat mir persönlich damals auch gut gefallen. Natürlich war es in den Medien, wurde es viel diskutiert und so weiter, aber es hat sich zum Positiven und Kundenfreundlichen hin entwickelt und weiß nicht, Andy, du hattest die Konsole damals ja schon aus USA. Ich weiß nicht, inwiefern dich der Deutschlandstarter da noch groß interessiert hat. Gab es da schon die Modding-Kits? Weiß ich nicht. Aber das wurde ja dann später auch noch ein großes Thema und hat die ganze Versionsthematik ohnehin überflüssig gemacht.
Nee, in der Tat. Ich habe mir erst deutlich später die PAL-Version noch besorgt. Ich weiß nicht genau wann. Laut meiner Liste habe ich nur 169 Euro für das Gerät bezahlt. Das muss nochmal ganz weit später gewesen sein dann. Ich konnte deshalb ganz gut mit dem US-Gerät leben, weil es gab ja durchaus einige Spiele, die keinen Region-Code hatten. Das heißt, die konntest du auf allen Versionen spielen. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe übrigens für meine US-Xbox deutlich mehr bezahlt. Insgesamt 675 Euro für das Gerät plus Halo und Project Gotham Racing bezahlt, aber da ist natürlich Zoll, Steuern und alles mit drauf und das war halt ein Luxusding. Also insofern haben mich diese 470 Euro für diesen Europastart jetzt wenig tangiert, aber ich wusste gar nicht mehr, dass das wirklich so eine krasse Preisdiskrepanz war. Das war ja dann stärker als bei dem Nintendo DS. Nintendo hat ja mit Nintendo DS mal ein ähnliches Problem gehabt, ja.
Das war schweineteuer. Also ich kann mich noch daran erinnern, als diese Meldung rauskam, was das Ding kosten soll, ne? Da waren dann schon alle so, spinnen die und so. Also das hat schon Microsoft geschadet am Anfang, finde ich. Dabei war der Launch an sich ja ziemlich gut, weil wenn du mal schaust, was da an Launch-Titeln dabei waren. Ich habe mir die auch alle nochmal angeschaut, also zumindest in Videoform. Es waren ja 19 Launch-Titel in Europa. Da war ja allerlei gutes Zeug dabei, ne? Darf man echt nicht vergessen. Also auch viele Exklusivsachen. Wir hatten ja schon gesagt, Halo, Jet Set Radio Future. Wir hatten Project Gotham Racing, dieses Snowboard-Ding, Rally Sport Challenge, sehr guter Arcade Racer. Ich glaube noch diverse andere Sachen. Also die wirklich exklusiv auch waren. Und das war schon eigentlich ein ziemlich gutes Launch-Line-Up. Deswegen, das ging ein bisschen unter, fand ich damals, bei dieser ganzen Preisdiskussion halt, ne? Also ein bisschen schade eigentlich.
Ja, klar, da siehst du dann natürlich auch, wenn du da eben in dem zentralen Punkt einen Fehler machst, dann sind plötzlich alle anderen Sachen können noch so gut sein, sie interessieren dann erstmal nicht so sehr, sondern der Preis ist halt das, worüber sich alle streiten. Aber es hat ja Microsoft dazu bewogen, vor allem auch Microsoft USA, also so wie das in dem Artikel rüberkommt, kam die Entscheidung dann auch von der Zentrale in USA, die dann gesagt haben, nee, also ihr müsst jetzt da kein eigenes Ding machen, wir geben euch das Go, dass ihr das jetzt offiziell günstiger anbieten könnt. Ja. Und da ging es dann in Deutschland Gott sei Dank auch los mit dem Gerät. Und ich weiß gar nicht, ich war damals an der Uni, ich habe halt dann auch immer wieder mal, vor allem auch in den Semesterferien, zwischendurch dann immer viel Zeit gehabt, Xbox zu spielen. Ich habe dieses Rally Sports Challenge von DICE, wurde das ja entwickelt. Das habe ich echt super gerne gespielt, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das war so ein Titel, den ich auch immer wieder Leuten gezeigt habe, weil ich fand, es halt grafisch hat auch einiges hergemacht. Und Project Gotham Racing zum Beispiel fand ich auch sehr, sehr gut. Also die Rennspielsachen.
Oh ja, das fand ich super cool.
Nachfolger zur Metropolis Street Racer geht oft unter heutzutage.
Ja. Genau, für Dreamcast. Genau. Von Bizarre Creations aus Großbritannien. Das war fantastisch mit diesem Kudos-System, ne, wo du halt einfach dann auch belohnt wurdest, wenn du clever fährst, wenn du stilvoll fährst, geile Drifts hinlegst, cool um die Kurve schlitterst.
Und eine der ersten Serien, wo ganze Städte nachgebaut wurden, akkurat, 1:1, bis auf den Meter genau.
Ja, und auch schöne Originalautos, ne, war, glaube ich, fast alles original. Ich erinnere mich immer an den BMW Z3, den hatte nämlich damals ein guter Freund von mir, in echt, und ich habe ihn dann halt im Spiel wenigstens besessen, als kleiner Ausgleich, ja.
Genau, also auf jeden Fall ein sehr schönes Game und der Auftakt für viele interessante weitere Spielereien, die man dann später noch gesehen hat, ja. Genau, aber Bene, du hast ja den Zeitstrahl, du bist ja der Zeitstrahlmeister.
Also du willst mich jetzt quasi weiterschubst, okay.
Nee, Moment, was mich noch interessieren würde, was hast du denn damals, du warst da noch bei Blackstar oder warst du da schon mit, nee, du hast ja dein Redaktionsbüro schon, oder?
Nee, die Agentur war damals ein halbes Jahr alt, ich habe auch die Xbox bekommen, ich glaube, ich habe auch einen Großteil der Launch-Spiele bekommen. Damals liebte mich Microsoft noch, heute ja nicht mehr so, ich warte ja immer noch auf meine Xbox Series X. Hust, falls ihr das hört. Ich warte immer noch. Nee, damals, da war ich sehr gut versorgt und wir haben ja, du hast es ja vorhin schon erwähnt, für Bravo.de, glaube ich, sehr viel gemacht.
Bravo.de, genau, ja.
Es war nicht Bravo Screen Fun. Die waren ja irgendwie separiert voneinander und da haben wir ja diverse Sachen gemacht und Specials, vor allem zum Launch, dann die besten 10 Spiele und für tieronline.de Spiele habe ich sehr viel gemacht und noch nichts für die GamePro, die ist erst kurz darauf gestartet mit Ausgabe 10 2002, aber ab dem Launch der GamePro war dann die Xbox auch ein ganz großes Thema. Kommen wir dann später vielleicht auch noch auf das ein oder andere Spiel zu sprechen, was ich getestet habe. Und nee, das war im Job direkt von Anfang an ein großes Thema. Xbox war ganz wichtig. Ja.
Ja.
Gut, aber du sagst es ja hier, Zeitstrahl managen. Ich manage ihn. Wir ziehen weiter. Auf den 24. September 2002, Andy, was ist da los gewesen?
Was ist da los gewesen? Da hat Microsoft das nächste gekauft, nämlich Rare. Also die Jungs hinter Donkey Kong Country oder GoldenEye hat man vorhin erwähnt. Wir dürfen inzwischen GoldenEye namentlich wieder nennen übrigens.
Gott sei Dank.
Indiziert.
Ach ja, ja, stimmt.
War lange Zeit ein Problem für uns. Microsoft hat jedenfalls immerhin 375 Millionen Dollar hingelegt. Also da merkt man auch wieder, die haben richtig cool investiert. Ich finde das immer so lustig, dass da mal so ein Hersteller mal so ein Gerät von 479 Euro mal auf 300 Euro runterbrechen kann, aber Microsoft hat eben das Geld gehabt und das haben die halt genutzt und dann hatten die dank Rare so Marken wie Perfect Dark und Conker und Banjo-Kazooie. Allerdings haben sie auf der alten Xbox noch nicht so viel damit gemacht. Also war halt Grabbed by the Ghoulies, das kennt glaube ich niemand mehr. Und halt noch Conker Live and Reloaded, das war ein wirklich sehr schönes Remake von dem N64 Conker. Aber naja, ich glaube, da hat sich Microsoft, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft. Und wir wissen ja auch, bei der Xbox 360 ist das so eine Sache. Also Rare ist leider nicht mehr diese große Marke wie früher. Aber naja.
Jetzt sag ja bitte nicht Sea of Thieves, ne? Weil dann wird es
irgendwie
gleich sagen,
stimmt
alles gar nicht. Also nee, ja. Ich habe nichts gesagt, ja. Aber Microsoft hatte ja das Geld, wie gesagt, und hat dann auch investiert. Und das passt vielleicht auch ganz gut zum nächsten Punkt im Zeitstrahl. Der 19. Dezember 2002, Andy.
Ja, da kommt von Sega mal was ganz Exklusives, nämlich Panzer Dragoon Orta. Das ist im weitesten Sinne ein Rail-Shooter, wo man auf einem Drachen sitzt und rumfliegt. Man kann aber die Kamera freidrehen. Und das ist halt exklusiv halt auch für die Xbox auch in Japan erschienen. Ich meine, es gab so einige Titel, die sich Microsoft gekrallt hat, um diesen Japan-Markt zu pushen. Ich erinnere mich an sowas wie Dino Crisis 3 oder Toe Jam & Earl 3, aber das ist alles nicht so wirklich gefruchtet dort. Wir wissen, in Japan ist das Ding groß gefloppt. Unabhängig davon, Panzer Dragoon Orta ist ein fantastisches Spiel, das man heute auch noch jedem empfehlen kann. Das ist auch für Xbox One und Series X sehr gut optimiert. Das sieht immer noch top aus für ein Spiel, was 19 Jahre alt ist. Komplett in 3D modelliert, hat auch eine wunderbare Musik, ich kann es nur jedem empfehlen und hat auch entsprechend einige Top-Wertungen bekommen. Ja, GameSpot 9 von 10, die Famitsu hat auch immer 35 von 40 Punkten gegeben, wobei das immer so ein bisschen problematisch ist, diese Wertung dort zu erklären. Und der Metacritic-Shit war halt bei glatten 90.
Sehr solide, ja.
Ja, ich weiß noch, ein Kumpel von mir hatte tatsächlich, der hat sich auf die Fahne geschrieben, Sondereditionen der Xbox zu sammeln und zu kaufen vor allem auch. Und der hat sich dann dieses weiße Sondermodell, diese Panzer Dragoon Orta Xbox, für viele Euros nach Deutschland importiert und seiner Sammlung hinzugefügt. Sah aber wirklich auch echt sehr, sehr schick aus. Also richtig cooles Design. Es hatte in der Mitte auch irgendwelche so komischen schwarzen Linien, die da in bestimmten Mustern durchgelaufen sind. Sah richtig, richtig schick aus. Da gab es ja so diverse verrückte Sondermodelle dann noch von der Xbox. Ja, ich muss sagen, ich habe Panzer Dragoon tatsächlich nur ganz, ganz kurz gespielt. Freue mich aber umso mehr, dass es noch für einen Zehner als Download-Titel gibt. Andy, ich weiß, du wirst sagen, ja, spielt sich nicht ganz so genau wie damals. Aber für diejenigen, die jetzt einfach mal reinschnuppern wollen und es nicht kannten oder verpasst haben, ist das vielleicht eine gute Startmöglichkeit.
Also was übrigens auch wirklich bemerkenswert ist, ich habe Panzer Dragoon Orta in mehreren Versionen. Und ich kann meine Originaldisk in meine Xbox One oder in meine Series X reintun. Ich bekomme eine geupgradete Version von Panzer Dragoon Orta. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so wenige Spiele sind, wo Microsoft diesen Service anbietet. Sie sollten es eigentlich viel, viel, viel mehr machen. Ich bin aber wenigstens froh, dass es halt diese wenigen Titel gibt.
Also du meinst wirklich die abwärtskompatiblen Xbox-Spiele?
Von der allerersten Xbox. Von Xbox 360 gibt es viel, 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 viel mehr. Aber von der Original-Xbox sind das nur sehr wenige, aber dafür richtig gute, weil, soweit ich das verstanden habe, haben die ein eigenes Team, was intern diese Spiele an die hohen Auflösungen ein bisschen anpasst. Das heißt, die machen quasi für lau, geben die den Spieler eine Remaster-Version. Und nochmal, Panzer Dragoon Orta sieht besser aus als die meisten Remastered, wofür du nochmal extra Geld zahlen müsstest, ja. Das ist ein riesengroßer Service, den Microsoft anbietet und auch der Grund, weshalb die momentan wieder bei mir einige Pluspunkte sammeln.
Also es sind gar nicht so wenige. Ich habe mal so eine Liste zusammengesucht. Es dürften schon so über 50 sein.
Nein, 50 sind das nicht. Das sind wirklich wenige. Weiß nicht, welche Liste du hast, aber...
Doch, die Liste kann ich auch bestätigen, weil die Liste wurde nämlich tatsächlich zum Geburtstag der Xbox auch noch mal stark erweitert. Und da sind auch diverse Xbox 1-Titel dabei. Ich weiß zum Beispiel, dass Otogi dabei ist, ist Max Payne. Das erste ist unter anderem mit dabei.
Und das zweite.
Das zweite auch.
Moment mal, da ist Otogi dabei.
Ja, ja, das ist neu dazugekommen. Ist jetzt zum Geburtstag der Xbox, haben die Abwärtskompatibilität von Otogi und zwar, glaube ich, sogar von beiden Teilen dazugefügt, was natürlich Otogi, für die, die es nicht kennen, von From Software, so ein sehr cooles, aber total untergegangenes Actionspiel, was man sich definitiv anschauen sollte. Fand ich ein sehr, sehr schönes Geburtstagsgeschenk so letztendlich. Für die Leute, die eben auch viel Wert auf diese Abwärtskompatibilität legen. Und ich weiß nicht, Bene, ob in der Liste das von Andy angesprochene Jet Set Radio auftaucht.
Nee, das ist nicht drin.
Aber jetzt in der Tat, also diese Liste, die ist in der Tat an mir vorbeigegangen. Da muss ich mich zutiefst für entschuldigen.
Schäm dich.
Ich sehe auch gerade Dead or Alive 3 ist da drin. Otogi ist in der Tat auch etwas, was mich sehr gestört hat, dass das nicht kompatibel war. Also dann habe ich dann die Hoffnung, dass da doch noch ein paar, weil ich hatte vor nicht allzu langer Zeit gehört, dass Microsoft das mehr oder weniger aufgeben hat, die alten Xbox-Spiele weiter zu.
Genau, aber was derjenige, das sieht man auch noch mal, also derjenige, der dort für die Abwärtskompatibilität verantwortlich ist, ich hatte da tatsächlich jetzt gerade für die Kollegen von M-Games eine kleine Mini-News fürs Heft geschrieben und der hatte gesagt, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir sowohl rechtlich als auch was das ganze Lizenzwirrwarr angeht, das ja auch wiederum zum Teil eine rechtliche Geschichte ist, aber manchmal findet man auch diese Lizenzinhaber nicht mehr oder das ist total unklar und man findet es einfach irgendwie nicht raus und die sind also wohl laut seiner Aussage an dem Punkt angekommen, wo sie sagen, wir können jetzt erstmal keine weiteren Spiele hinzufügen, weil das zu kompliziert ist. Wir haben alles versucht, was geht. Wir haben euch nochmal diese 76 neuen Games gegeben, aber in absehbarer Zeit wird es da jetzt erstmal nichts mehr geben. Ich hoffe, dass vielleicht sich doch nochmal ändert, aber ich finde es halt trotzdem lobenswert, dass sie da dran geblieben sind und dass man vor allem die Titel ja nicht nur so spielt, wie man sie kennt, sondern noch, wie du sagst, Andy, in verbesserter Qualität, ja, also gratis Remaster-Versionen für alle so ungefähr.
Ich meine, klar, bei Jet Set Radio Future könnte die Musik ein Problem sein mit der Lizenz, aber ich verstehe halt nicht, ich besitze das Spiel ja. Gut, okay, wird sich wahrscheinlich nicht lohnen.
Der eine Punkt ist eben auch der Aufwand. Lohnt es sich, das da reinzustecken, dafür, dass dann am Ende mehrere tausend Leute das spielen für eine kurze Zeit und das dann lassen danach, ja? Keine Ahnung, vielleicht hilft uns der Game Pass in Zukunft noch irgendwie weiter. Vielleicht macht Sony Druck mit ihrem eigenen Game Pass-ähnlichen Projekt, was ja gerade rumgeistert und hoffentlich bald mal final enthüllt wird. Mal gucken, aber lasst uns bei der Xbox bleiben.
Ja, aber es ist ein cooles Feature auf jeden Fall. Ich nutze das auch ganz gern und es gibt auch noch ein paar Spiele, die sollten wir erwähnen. Zum Beispiel das nächste. Das ist nämlich The Elder Scrolls 3 Morrowind. Das ist zuerst für den PC erschienen am 1. Mai 2002 und dann konsolexklusiv zumindest für die Xbox am 6. Juni 2002 in den USA und am 2. November 2002 in Europa und das war ja ein auch ganz fantastisches Open-World-Rollenspiel. Ich habe das damals auch getestet für die GamePro, habe auch noch ein bisschen in meinen Archiven gestöbert. Ich habe es in Ausgabe 12 2002 getestet, allerdings war da die Xbox-Version wohl noch sehr buggy, deswegen durfte ich keine Wertung vergeben und habe es dann in der Ausgabe drauf, in der 1 2003 nachgeholt und habe 87% gegeben und ihr wisst ja, ich bin immer so faul. Ich würde gerne meinen Meinungskasten kurz vortragen, darf ich?
Ja, klar.
Wobei, wenn ich den jetzt so sehe, ist ein bisschen allgemein gehalten. Ich lese mal vor. Überschrift: Der Duft der Freiheit. Falls ihr euch schon immer mal ein Abenteuer gewünscht habt, in dem ihr wirklich Teil einer lebendigen Fantasy-Welt seid und absolut frei agieren könnt, dann ist Morrowind euer neuer Liebling. Selbst nach Wochen und Monaten verliert der Rollenspiel-Koloss nicht an Reiz. Es gibt auf jeder Erkundungstour immer noch was Neues zu entdecken. Für Konsolenrollenspieler ist jedoch Umdenken angesagt. Wo man es in Hits wie Final Fantasy X gewöhnt ist, jeden Schritt vorgekaut zu bekommen, ist hier Kreativität und Durchhaltevermögen Pflicht. Morrowind-Urlauber Benedikt. Ja, übers Spiel erfährt man da jetzt nicht so viel, aber ich habe natürlich auch noch meinen Infokasten rausgeschrieben. Also es war ein mega Rollenspiel, 10 Rassen, 21 Klassen, 13 Sternzeichen, ein innovatives Skillsystem mit 27 Attributen, über 30 Städte. Es gab eine riesige Spielwelt mit Tag-, Nacht- und Wetterwechsel, ein nichtlinearer Spielablauf, zahlreiche Nebenquests, wahlweise Third-Person- oder Ego-Ansicht. Es gab Gilden, Gruppierungen, wo man dann auch Mitglied werden könnte und so weiter und so fort. Also ein wirkliches Epos und das war halt damals exklusiv für die Xbox zumindest halt. Also es gab es noch auf dem PC und das war's dann. Ja, und das war ein ganz tolles Spiel, wo ich kurz was zu erzählen wollte. Habt ihr es auch gespielt?
Ich hab's hier neben mir, doch, ich hab's mal kurz reingespielt, aber irgendwie nicht die Zeit für so ein Epos damals gehabt. Was ich cool finde, jetzt wo ich gerade die Packung geöffnet habe, es ist noch mal so eine faltbare Karte von der Spielwelt Vradenfell dabei, wo man also die verschiedenen Städte schon eingezeichnet hat und mit der man sich, glaube ich, bei den Open-World-Spaziergängen sehr gut orientieren kann. Ja, die Elder Scrolls-Reihe ist ja auch heute noch super beliebt. Ich glaube, alle warten heiß auf den nächsten Teil, der sicherlich früher oder später auch kommen wird, wenn Starfield dann mal durch ist. Aber ich habe tatsächlich mit dem Dreier Morrowind, nee, da habe ich leider gar nicht so viel Zeit verbracht. Aber da gab es ja dann später auch noch andere sehr schöne Rollenspieltitel, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, die mich dann auch doch mehr gereizt haben, muss ich sagen, ja.
Ja, genau. Aber gut, Leute, ich bin ja hier der Zeitstrahlmanager. Wenn ich sehe, was da noch alles kommt, wir dürfen es jetzt leider nicht zu lange an den Spielen festklammern. Genau. Und auch nicht am nächsten Kandidat, den ich noch eigenhändig ergänzt habe, Sönke. Ganz frech, wie ich bin.
Sehe ich ja gar nicht. Okay, ja, mach mal.
Den siehst du nicht. Das ist nämlich am 29. September 2002 erschienen. Und die Rede ist natürlich vom ersten Splinter Cell. Und du hast mir vor der Podcast-Aufnahme noch gesagt, dass ich da die Lösung für die GamePro zugeschrieben habe, für dieses Cheat-Pro-Büchlein. Ne?
Richtig. Ja.
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt.
Also pass auf, ich habe hier vor mir die Xbox Classics Edition von dem Spiel. Also die Classics waren ja Spiele, die eine bestimmte Verkaufszahl erreicht haben mussten, damit sie eben dann zu einer Classics Edition werden. Und auf der Verpackung steht ein Zitat von der GamePro. Und in der Schachtel, das habe ich aber selber da reingelegt, also es war nicht ab Werk mit dabei, eine Beilage zur GamePro Ausgabe Februar 2003. Steht unten rechts, passt in jede Spielepackung. Das ganze Spiel Schritt für Schritt gelöst. Und dann kommt hier eine Einleitung. Dahinter steht dann durchgespielt von Benedikt Plass. Ja, und dann geht's hier los mit vielen Screenshots von irgendwelchen toten Wachsoldaten und Wärmebildkameras und Sam, wie er sich runterhangelt an irgendwelchen Gebäuden. Ja, ja. Also es ist ein richtig riesiges Teil. Insgesamt 19 Textseiten.
Ja.
Die Lösung hat 18 Seiten, die letzte Seite sind dann so Waffentipps. Ja, und da wird halt genau erklärt, wie du jede einzelne Mission löst und auch nochmal Bildverweise im Text drin. Da werden dann nochmal bestimmte Stellen im Bild gezeigt, die wohl besonders kompliziert sind. Also fand ich cool und vor allem natürlich cool, dass du dann als derjenige da drin standest, der das gemacht hat. Ich weiß, dass ich ja damals für GamePro mit dir zusammen hatte ich eine Lösung, glaube ich, zu Fable und zu Halo 2 gemacht. Und ich vermute, dass sie die auch in diesem Booklet-Format rausgebracht haben. Ja.
Ja, ja, die liefen sehr gut. Das war ja eine tolle Beilage. So ein Cheat-Pro-Heftchen extra nochmal im Heft. Ne? Mhm. Das haben sie auch was kosten lassen, dann auch vom Honorar. Das war auch sehr gut bezahlt. Also das waren gute Zeiten, ne? Auch für uns als Autoren. Nicht so wie die Lösung, die Andy jetzt heute schreiben muss, die nicht mehr ganz so gut bezahlt sind. Das war schon extrem lohnend damals. Aber kommt, jetzt nicht über Printkrisen sprechen. Splinter Cell, ganz kurz abhaken, fantastisches Schleichspiel, super verkauft. Ich habe mal recherchiert, also es war rein Xbox-weit sehr erfolgreich und hat sich insgesamt über 2,4 Millionen Mal verkauft. War auch ein Kritikerliebling, Metacritic 93 Punkte. Die GamePro hat es damals total abgefeiert. Ich glaube, Gunnar Lott war total begeistert, hat 91% gegeben. Und es war halt eine Zeit lang auf jeden Fall Xbox-exklusiv, ich glaube ein halbes Jahr lang. Und dann sind die Umsetzungen für PlayStation 2 und GameCube erschienen. Und das war schon ein tolles Spiel. Jetzt sind wir mittendrin. Die Xbox hat dann langsam Fahrt aufgenommen, ne, zu der Zeit 2002. Und am 15. November 2002 wurde sie dann ein Jahr alt. Und da ist noch was gestartet, nämlich Xbox Live. Müssen wir auch kurz drüber sprechen, Sönke, ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Xbox Live, also ich glaube, es ist fast noch wichtiger als die Konsole selbst. Aber klar, ohne die Konsole hätte es natürlich nicht funktioniert. Aber Xbox Live war eben der erste konsolenbasierte Online-Dienst, der auch wirklich das gehalten hat. Klar, es hat nicht alles perfekt funktioniert, aber er hat wirklich größtenteils das gehalten, was man so in der Werbung versprochen bekommen hat. Und er hatte halt auch ein paar richtig coole Features. Allen voran natürlich so eine gemeinsame Freundesliste, wo dann alle Leute, die den Service nutzen, da auch auftauchten und du wusstest, okay, der ist gerade online, der ist nicht online. Allein das schon zu haben und zu wissen, hey cool, der Kumpel von mir aus Hamburg, der ist gerade mit seiner Konsole am Netz, gehe ich doch auch mal rein und dann zocken wir einfach eine Runde. Und das Coole ist, man konnte eben damals schon über das im Starter-Kit mitgelieferte Headset miteinander quatschen, während man spielt. Also sprich, diese typische Voice-Chat-Funktion, die ja heute nicht mehr wegzudenken ist und die ja Multiplayer-Gaming letztendlich auch so interessant macht, finde ich. Also ist für mich einfach extrem wichtig, dass ich dann die Leute auch, vor allem wenn ich sie kenne, dass ich sie auch hören kann und mit ihnen sprechen kann. Und das ging eben dort. Und ich weiß noch, klar, es gab viele coole Launch-Titel, Mech Assault zum Beispiel, Unreal Championship, Tom Clancy's Ghost Recon und so weiter. Aber das Spiel, mit dem ich, allerdings kam das erst im Jahr später raus, aber der Online-Titel, mit dem ich die meiste Zeit damals verbracht habe, war Midtown Madness 3. Das habe ich mit dem Kumpel online immer wieder rauf und runter gespielt, sind wir da durch diese nachgebauten Open-World-Städte gefahren und das war einfach faszinierend, ja. Also Klar, es war kein GTA, es war kein großer irgendwie ich steig aus und mach, was ich will Aspekt dabei, sondern du bist halt mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen, aber du hattest diese Open World und du hattest den Kumpel eben am Headset und hast mit ihm gesprochen, während du gespielt hast und da durch die Welt gerauscht bist. Und das fand ich damals unglaublich faszinierend und es war auch schnell. Also es gab da auch keine größeren Performance-Probleme, weil das Ganze ja eben über den Breitbandadapter funktionierte. Und wenn du eine vernünftige DSL-Anbindung damals hattest, dann war das ein schönes Vergnügen. Ja, hat einfach funktioniert. Musste es aber allerdings eben dann auch dafür bezahlen. Also Microsoft hat ja sehr früh dann schon gesagt, klar, man kann kostenlos den Service sich da anmelden und gewisse Standardfunktionen nutzen, aber wer das Multiplayer-Gaming verwenden will, der muss eben auch zahlen. Und dadurch konnten sie es, weil die Nutzerzahlen ja auch stark gestiegen sind im Laufe der Zeit, konnten sie es dann auch gut finanzieren und die Server irgendwie auch am Laufen halten. Ja, und sie hatten ja schon nach 2 Jahren, hatten sie dann, glaube ich, schon 1 Million Nutzer und nach 3 Jahren dann schon 2 Millionen. Und das ist dann ja immer weiter gewachsen im Laufe der Zeit.
Nee, extrem wichtig. Also ich glaube, das war tatsächlich, wie du schon sagst, somit die wichtigste Erfindung der Xbox-Ära. Und hat sich ja mega durchgesetzt und ist auch heute noch extrem erfolgreich. Also, ja. Gut, gut. Das war Xbox Live. Was man beim nächsten Spiel jetzt nicht unbedingt gebraucht hat, über das wir ganz kurz sprechen wollen, das ist nämlich das am 15. Juli 2003 erschienene Star Wars Knights of the Old Republic, Andy. Was war daran besonders?
Ja, was war daran besonders? Es ist somit BioWares größter Hit. Es ist, wie gesagt, ein Rollenspiel im Star-Wars-Universum. Es ist komplett in 3D gewesen, also technisch auch sehr anspruchsvoll, sehr atmosphärisch, eine sehr gut geschriebene Story. Es hat sehr viele Spiele des Jahrespreise am Schluss bekommen. Hm. Aus meiner Sicht ist es übrigens auch wirklich das beste Spiel, was BioWare bislang gemacht hat. Sie hatten halt damit diese Formel endlich gefunden, dass man auf der einen Seite grafisch opulente Rollenspiele hatte, die allerdings von der Story und von der Interaktion, die die Charaktere miteinander geredet haben, auch die Entscheidungsfreiheiten, die man so hatte, dass die aber noch sehr tiefgründig gleichzeitig waren. Also die haben da wirklich einen guten Mix aus, sieht super aus und ist aber jetzt nicht spielerisch irgendwie jetzt verweichlicht oder sowas. Und woran ich mich auch noch erinnern kann, das Kampfsystem hat hier sehr gut funktioniert mit diesem, dass man halt jederzeit pausieren konnte. Mhm. Das heißt, man konnte es quasi, ich sag mal überspitzt, eigentlich schon wie so ein kleines Actionspiel spielen, aber du konntest auch jederzeit auf eine Taste drücken, alles ist pausiert und dann konntest du in Ruhe deinen nächsten Zug überlegen oder irgendeine Fähigkeit anwenden oder was auch immer.
Ja, nee, super Spiel. Kann man ja heute auch noch sehr gut spielen. Ist ja auch abwärtskompatibel. Ich spiele es auch gerade gelegentlich immer wieder mal und habe von vorne angefangen und muss das echt bestätigen. Das ist auch sehr gut gealtert so, ne? In der Story und in der ganzen Charakterentwicklung und wie du dann da reinkommst und dann bist du ja da erst auf diesem Quarantäneplaneten unterwegs und wie sich das alles entwickelt und aufbaut und dann findest du halt da den Verbündeten und ist ein ganz tolles Spiel. Genau. Der Zeitstrahlmanager muss wieder eingreifen, denn wir haben noch diverse Punkte. Wir sind jetzt gerade mal im Jahr immerhin 2004 angekommen, sehe ich gerade. 2. März. Was ist da passiert? Ah, da wurde Ninja Gaiden veröffentlicht für die Xbox von Team Ninja, passenderweise. Ein blutiges Hack and Slash und das verbindet man heute ja auch sehr häufig mit der ersten Xbox, wenn man den Namen hört. Ninja Gaiden hat ja auch eine Serie dann etabliert und sollte auf jeden Fall genannt werden, ne?
Hast du es damals, Bene, das war doch ein anderer Kollege von der GamePro, der sich immer um diese Ninja Gaiden-Teile gekümmert hat.
Das war der Kai Schmidt, glaube ich.
Stimmt, der Kai war es, ja. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Der war, glaube ich, großer Ninja Gaiden-Fan. Ich persönlich fand es cool. Also Ninja Gaiden, ich habe ein paar Artikel noch gelesen. Einige sagen so, ja, es hatte schon so diese Quintessenz von einigen From-Software-Spielen, die später kamen. Es war eben sehr herausfordernd, aber es war niemals unfair zu dir. Und wenn du die Mechaniken des Spiels beherrscht hast und dich da reingefuchst hast, dann bist du auch echt gut durchgekommen. Aber wenn du eben nicht aufgepasst hast, dann kann dich selbst ein kleiner Gegner, der eigentlich harmlos aussieht, relativ schnell aus dem Verkehr ziehen. Und so diese Balance da zu finden, das ist Team Ninja wohl sehr gut gelungen und ja dann auch der Grund, warum die Reihe sich dann noch eine Zeit lang echt super entwickelt hat, ja. Also sicherlich auch was, wenn man sich fragt, so welche 20 Spiele soll ich mir für meine gebrauchte Xbox kaufen, die ich mir gerade hier bei eBay oder so ersteigert habe. Ninja Gaiden kann man, glaube ich, ganz gut mit auf diese Liste packen.
Ja, vielleicht die Nachfolger noch, ne? Das Ninja Gaiden Black. Ich glaube, das war noch sehr gut. Ja, aber meine Spiele waren das nie. Ich bin nicht einer, der so diese ganz harten Spiele gerne spielt. Also da muss mich schon irgendwie total der Ehrgeiz packen, so wie bei Demon's Souls oder so. Das ist eher selten, ne? Ich habe dann lieber ein anderes Spiel gespielt zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise ein halbes Jahr später. nämlich das am 14. September 2004 erschienene Fable, Sönke. Da haben wir ja zusammen eine Lösung zugemacht, auch für die GamePro, ne?
Genau, also Fable, ja, Lionhead Studios, Peter Molyneux steckte natürlich dahinter. Klar, ich hatte das von Messen und so immer wieder mal so, ja, da kommt was Cooles irgendwie, das könnte sich in eine gute Richtung entwickeln, aber ich habe irgendwie Fable erst so schätzen gelernt, als ich dann auch für diese Lösung gespielt habe. Und was mir halt sehr gut gefallen hat, war eben dieses Gut-Böse-System, was man ja sehr schön auch auf der Verpackung schon sieht. Man hat halt diesen Helden, darunter kommt der Schriftzug und darunter kommt ja so eine Art, ja, er guckt so in so ein Wasser rein oder in so ein Wahrsager-Wasser oder was auch immer und sieht dann eben so die böse Version von sich selber. Und das kommt ja in dem Spiel auch recht gut drüber. Je nachdem, wie du dich verhältst, kann dein Held eben letztendlich die Züge eines schillernden, glitzernden Helden annehmen oder auch die, also vor allem auch optisch, die einer bösen Figur. Natürlich wurde vieles, was Molyneux da weit ausschweifend auf Messen hoch und heilig versprochen hat, dann nicht alles eingelöst. Ja, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Aber von der Grundidee hat das gut funktioniert. Es hat einfach Spaß gemacht. Es waren auch viele nette Gags dabei. Die Spielwelt, ich weiß nicht, das war recht harmonisch, hat alles irgendwie ganz gut zusammengepasst. Und das war einfach ein Titel, der irgendwie auch so dieses Action-Rollenspiel-Genre auf der Konsole, also auf der Xbox-Konsole vor allem, vorangebracht hat. Und es war halt eben exklusiv erstmal für diese Xbox. Es kam ja dann später auch noch für die PC und Mac dann raus und auch für die 360 nochmal in der Anniversary Edition. Aber es fing eben auf der Xbox an und hat da so diesen Grundstein für diese Serie gelegt und hat sie ja auch super verkauft. Also die hatten ja schon irgendwie knapp 375.000 nach nur einer Woche, nach einem Monat schon 600.000 und dann ganz am Ende des Lebenszyklus immerhin 3 Millionen. Also das ist schon eine Ansage für eine Serie, die vorher überhaupt keiner kannte und hat natürlich dann auch das Image von Lionhead innerhalb dieser ganzen Microsoft-Gruppe, innerhalb des Portfolios von Microsoft natürlich stark gestärkt und Molyneux natürlich dann auch die Möglichkeit gegeben, Sachen zu machen, die er vorher vielleicht nicht hätte machen können, ja. Ich weiß nicht, Andy, wie hast du es erlebt damals, Fable?
Definitiv, denn Fable ist eines der ersten Spiele gewesen, wo ich mich bei Demon News weit aus dem Fenster gelehnt habe und eine deutlich höhere Wertung gegeben habe als der Durchschnitt, nämlich glatte 90 Punkte. Ich war von diesem Spiel extrem fasziniert, wegen dem ganzen Setting, wegen der Atmosphäre, weil es sich wirklich anfühlte wie ein episches Rollenspiel, was man aber leicht spielen konnte, wo man halt eben nicht hunderte von Stunden rein investieren musste. Und das ist natürlich immer bei mir so ein Knackpunkt, immer wieder die Musik, die hat mich extrem fasziniert. Nicht so sehr das Titelthema von Danny Elfman, das fand ich langweilig und chaotisch gleichzeitig, aber Russell Shaw, das ist der Hauskomponist von Lionhead und vorher von Balfrog gewesen, der hat meiner Meinung nach dort den ersten Spiele-Soundtrack geschaffen, der sich durch und durch anfühlte wie eine professionelle Filmmusik. Und deshalb habe ich das damals so gefeiert.
Ja, ist doch cool. Also, man hat ja manchmal so Spiele, die spielt man einfach und man hat schon so viel davor gespielt, aber man weiß, also bei mir war das zum Beispiel, ich hatte es ja schon mal erwähnt, das No Man's Sky, das war irgendwie in dem Moment besonders, als ich das angefangen habe. Und Andy, bei dir war es wahrscheinlich bei Fable genauso. Und klar, da gibt es dann viele, die dann irgendwie Dinge kritisieren, aber wenn es einen persönlich so mitreißt, dann finde ich, sollte man sowas auch in einem Testbericht dann so rüberbringen, weil es ist ja am Ende auch ein sehr persönlicher Eindruck zu dem, was man gespielt hat und wie man es empfunden hat. Und ich finde, die Musik kann ja auch sehr, sehr viel dazu beitragen, wie du ein Spiel empfindest. Also ich habe jetzt öfter mal gehabt, hier irgendwie, ich spiele mit meiner Tochter was, aber der Sound ist aus und irgendwie merken wir beide, da fehlt irgendwas. Irgendwas ist komisch. Ja, wir müssen, Moment, jetzt müssen wir erstmal die Lautsprecher holen, ja, und dann müssen wir das alles nochmal konfigurieren und dann geht's weiter, ja, und nicht vorher.
Immer wenn ich 90 Punkte gebe, da habe ich einen sehr hohen Anspruch. Sprich, 90 Punkte bekommt nur dann ein Spiel von mir, wenn es mir in irgendeiner Art und Weise eine neue Spielerfahrung gegeben hat. Und Fable hat das halt eben geschafft, eben mit diesem sehr clever gemachten Mix aus Anspruch und Leichtigkeit. Dass man quasi wirklich das Gefühl hatte, du spielst da was richtig Großes, aber dabei ist es gar nicht groß. Das ist im Gegenteil. Das ist sogar sehr klein, wenn man es mal genau nimmt. Aber es funktioniert und es hat eben eine Atmosphäre, die ich so in einem Rollenspiel noch nicht hatte. Was auch ein bisschen daran liegt, es ist ja nicht nur ein hübsches, heimisches Fantasy-Rollenspiel, es hat ja auch einen ziemlich zynischen Humor.
Genau,
mit diesem Gut- und Böse-Spielen. Gerade wenn man böse sein will, da macht man schon echt fiese Sachen oder kann fiese Sachen machen. Und man kann halt eben auch mehrere Leute heiraten. Ich weiß gar nicht, ob das beim ersten oder beim zweiten Film war, aber in irgendeinem Teil habe ich wirklich einmal aus der Laune raus den alten Schneider aus dem Dorf geheiratet, der mir immer hinterher getrottet ist. Das wirkt so absurd, aber das sind halt so die Dinge, die ich an Fable halt mag, weil es halt einfach möglich ist.
Ja, cool.
Ich fand's auch schön auf jeden Fall. Und den zweiten Teil, den habe ich dann damals auch getestet für die GamePro. Aber das war ja dann die Xbox 360, ne? 4 Jahre später, glaube ich. Ja, der war auch fantastisch. Und da gab's auch so einen Hund.
Ja, genau. Ja, ja. Der zweite ist genauso fantastisch. Wegen dem Hund. Der hat wirklich,
Bin
ein Katzenmensch, aber der Hund war wirklich super.
Jedenfalls Fable, tolles Spiel, sehr schöne Reihe, auch heute noch spielenswert. Und ja, was sagt der Zeitstrahl, liebe Freunde? Er sagt, 6. November 2004 ist auch noch was sehr Wichtiges passiert, Andy.
Ja, da ist dann, nachdem es schon Xbox Live gab, ist jetzt Xbox Live Arcade gestartet. Das heißt, es gab jetzt auch die Möglichkeit, eben online so Indie-Titel, so kleine Minispielchen zu kaufen. Also am Anfang gab es 6 Stück, Bejeweled ist dort erschienen. Ich kann mich da, ehrlich gesagt, ich muss jetzt wirklich hier lesen, was der Sönke mir aufgeschrieben hat, weil ich habe selbst Xbox Live Arcade damals nicht wirklich benutzt. Du schreibst mir, dass man dann eine Startdisk über die Microsoft-Webseite benötigte.
Richtig, ja, genau.
Ja.
Und wo dann Miss Pac-Man mit drauf war und dass das auch über das offizielle Xbox-Magazin eben mit verteilt wurde und dass der Service immer auf der Original-Xbox auf 27 Spiele kam.
Genau, also so richtig abgehoben und so richtig geschwärmt, soweit ich mich an deine früheren Aussagen erinnere, ging es ja dann erst los, als es eben auf der 360 kam.
Aber hallo, ja.
Da ist es dann ja so richtig abgehoben, aber tatsächlich original gestartet eben auf der Ur-Xbox und mit Titeln, ja, Bejeweled kennt man. Ich habe jetzt mal so eine Übersicht von einigen Wertungen gesehen. Das hat auch gar nicht so gute Wertung bekommen, aber sie haben es eben mit diesem Konzept kleine Spiele für wenig Geld mal versucht, zumal die ja auch nie so eine große Downloadgröße hatten.
Wobei ich da gleich zu einwerfen möchte, ich denke mal, Bejeweled hat damals keine guten Wertungen bekommen, weil viele Kritiker, Journalisten halt sich dachten, sowas kann den Lesern ja nicht gefallen.
Vermutlich.
Das ist ja wirklich ein Casual-Game durch und durch und ich denke mal, heute würde das locker ein Ende 80er kriegen.
Ja, genau, auf jeden Fall, ja. Nee, aber das war so der Start. Es gab dann, glaube ich, auch von Namco noch diverse Retro-Titel, die sie da irgendwie auf Vordermann dafür nochmal gebracht haben. Also das hat mir an Microsoft immer gut gefallen. Sie haben halt irgendwie rumexperimentiert. Wir machen mal dies, wir machen mal das, wir schauen mal, wie das funktioniert und gucken mal, wie wir unsere Ideen da durchbringen und haben dann ja eben mit Xbox Live und Xbox Live Arcade oder auch diesem Party-Chat und so weiter diverse Standards etabliert, die wir bis heute haben und die wir bis heute schätzen, ja. Also das hat mir an Microsoft immer gut gefallen. Klar, man sieht es ja dann in den späteren Evolutionen, da gibt es dann so Sachen wie Kinect, die laufen mal eine Zeit lang gut, werden dann aber wieder fallen gelassen, ja.
Völlig verdrängt schon wieder, ja.
Aber auch heute noch gibt es in diesen HoloLens-Brillen Technik, die bei Kinect verwendet wurde, die da teilweise in anderer Form irgendwie ihren Dienst leistet, ja. Also das ist alles irgendwie, wird das noch weiter verwendet oder weiterentwickelt vor allem auch. Und man darf sehr gespannt sein, was da in Zukunft noch so alles kommt, aber wir sind ja jetzt in der Vergangenheit und...
Und da bleiben wir jetzt auch, genau.
Genau.
Weil jetzt kommt nämlich noch ein Spiel, zu dem du bestimmt noch was erzählen möchtest, nämlich Halo 2, erschien am 9. November 2004, erst in den USA und dann 2 Tage später auch in Europa. Und was fällt dir da spontan zu ein?
Ja, also ich glaube, Halo 2, natürlich meine GamePro-Lösung, die ich dazu geschrieben habe, das weiß ich noch, dass ich dann eben diverse Bereiche aus diesem Spiel mehrfach gespielt habe und geschaut habe, wie gehe ich daran, dass ich es möglichst einfach und mit möglichst wenig Bildschirmtoden schaffe. Aber das Interessante an Halo 2 ist ja, dass es im Grunde genommen, wenn man die 2 jetzt nicht dahinter stellt, sondern nach oben stellt, ist alles irgendwie zum Quadrat so ungefähr, ja. Bei Halo, du hast halt einfach den Multiplayer nicht nur mehr im Splitscreen und nicht nur offline, sondern erstmals auch online. Ich glaube, das war mit das wichtigste Feature überhaupt, dass du eben diesen geilen Multiplayer-Modus mit neuen Maps, mit neuen Features, mit neuen Ideen jetzt auch online im Multiplayer mit deinen Kumpels zocken konntest, egal wo die gerade sind. Also das hat ziemlich gerockt. Dann natürlich die Kampagne des Spiels. Das war einfach alles nochmal eine Stufe krasser mit besser ausgearbeiteten Zwischensequenzen, mehr Abwechslung generell im Spiel und auch im Leveldesign drin. Und all das wurde natürlich auch von vielen Kritikern so gesehen und die dann auch wirklich ja eine Traumwertung nach der anderen gezückt haben, die das Spiel dann letztendlich auf nicht nur diverse Spiel des Jahres Awards gebracht hat, sondern auch natürlich bei Metacritic, wenn man es anschaut, irgendwie ganz, ganz weit oben für die erste Generation, also mit 95 Punkten sehr weit oben auf die Liste katapultiert hat. Ich glaube sogar mit auf den höchsten Platz. Und kommerziell hat das natürlich auch einfach total funktioniert. Es war einfach ein Selbstläufer, ja. Die Leute, die den ersten Teil mochten und das so bahnbrechend schon fanden auf der Konsole im Speziellen, die wollten natürlich den zweiten Teil haben. Und das hat dem Spiel einfach unglaublichen Push gegeben und natürlich auch am Ende dazu geführt, dass es mit 8 Millionen Einheiten dann das meistverkaufte Xbox-Spiel am Ende geworden ist, ja. Und ich finde hier nochmal ein schönes Zitat, was die Kollegen von der Edge in ihrem Test geschrieben haben. It's not a new plan, but we know it'll work. Also es ist kein neuer Plan, aber wir wissen, dass er funktioniert. Und ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, wie man bei Halo gedacht hat, auch bei der Entwicklung, wie man das Ding irgendwie weiterbringen kann, ja.
Ja, es war die Luxusversion des ersten Halo, ne? Nochmal besser, nochmal mehr Waffen, mehr Levels, mehr alles.
Wobei aber auch die Edge dann dem Nachfolger auch nur eine 9 gegeben hat, keine 10 wie dem Vorgänger. Weil die Edge ist dann nämlich genauso pingelig wie ich, wenn es darum geht, so mit Höchstwertung um sich zu schmeißen.
Das ist richtig, ja.
Mhm. Ja, weil halt dieser Wow-Wow-Moment, ja. Ja, dieser krasse Was-geht-denn-ab-Moment, der fehlte da halt ein bisschen, ne?
Und Spiel des Jahres war es, glaube ich, auch nirgendwo, weil im selben Jahr ist sowas wie Half-Life 2 in World of Warcraft erschienen. Das muss ich ganz kurz einwerfen.
Also Konsolenspiel des Jahres wurde es, ob es jetzt generell Spiel des Jahres geworden ist, das weiß ich nicht, aber also zum Beispiel bei den Interactive Achievements Awards, da hat es, oder den DICE Awards heißen die ja jetzt, da wurde es zum Beispiel Konsolenspiel des Jahres.
Der Trostpreis.
Ja, gut.
Aber kein GOTY.
Aber Microsoft, glaube ich, hat das gar nicht so interessiert. Die waren natürlich einfach, die haben sich, glaube ich, die Hände gerieben, dass es sich einfach so gut verkauft, ja, und dass das einfach sowas von durch die Decke geht.
Es ging mir nur, weil das mein Thema ist und das konnte ich nicht so stehen lassen. Entschuldigung.
Ja, ja, okay. Leute, wir dürfen uns nicht zu sehr festquatschen, weil wir haben noch ein paar Punkte, über die wir unbedingt sprechen müssen. Auch unter anderem Microsoft und Geld und auch die ganze Rolle, die dann auch vielleicht so erfolgreiche Spiele wie Halo da darin gespielt haben und die trotzdem nicht verhindert haben, dass die Xbox ja kommerziell gar nicht so erfolgreich war. Aber kommen wir gleich drauf, ne? Denn wir sind jetzt schon so langsam auf dem Weg zum Generationswechsel. Wir sind jetzt im Jahr 2005, 19. April, Andy.
Da ist jetzt ein Spiel erschienen, was jetzt mal definitiv nicht erfolgreich war, also nicht kommerziell leider, nämlich Psychonauts. Wobei wir da gleich zu sagen müssen, das war jetzt kein ewig langer Exklusivtitel. Ich glaube wirklich nur für ein paar Monate für die Xbox. PC ist parallel erschienen. Und das ist von Double Fine Productions und da waren sehr viele erstmal skeptisch, was das werden wird, weil Double Fine, das ist Tim Schafer und der hat halt so Sachen gemacht wie Dave's a Tentacle und Grim Fandango, also Point-and-Click-Adventures. Und da kommt er auf diese Idee, ein Jump'n'Run zu machen, mit irgendwelchen komischen Figuren, die eckige Köpfe haben. Und man soll da Dinge einsammeln und alle so, Und es war allerdings ein hervorragend designtes Spiel mit einer sehr witzigen Geschichte, somit die beste Geschichte, die ich je in einem Jump'n'Run gesehen habe. Und es ist aber halt eben aufgrund seiner Absurdität halt nicht erfolgreich gewesen. Kommt auch noch hinzu, der damalige Publisher, der hat die Werbekampagne total in Sand gesetzt. Das wurde nirgendwo groß beworben und entsprechend konnte das einfach auch nicht groß was werden. Und alle sind froh, dass nach ganz vielen Jahren dann doch noch ein Nachfolger erschienen ist. Denn wer es gespielt hat, der fand's grandios.
Auf jeden Fall, ja.
Majesco Entertainment war der Publisher, der das versaut hat. Ich habe gerade noch nachgeschaut.
Ja, und Double Fine hat ja dann selber den Titel im Nachhinein noch so vermarkten können, auch über andere Plattformen, Steam und so weiter, dass er dann ja doch noch kommerziell noch mal einiges gerissen hat. Und diese 100.000 Exemplare, die da am Anfang noch gingen, ich glaube, am Ende sind sie ja bei 1,5 Millionen dann gelandet. Aber erst nachdem sie es eben selbst in die Hand genommen haben.
Und ich denke mal auch für deutlich weniger Geld verkauft haben. Weil die Double Fine Spiele, die sind vom Preis her alles andere als stabil. Den zweiten Teil, den haben sie auch mit 60 Euro angefangen. Den kriegst du jetzt auch bei Sale schon für 30.
Ja. Nee, aber auf jeden Fall schön, dass die Marke ja jetzt irgendwie Jahre später dann doch noch irgendwie als etwas Wichtiges und Großes von vielen hoffentlich wahrgenommen wird oder etwas, was man auf jeden Fall empfehlen kann, und bin gespannt, wie es da weitergeht, ob wir noch einen dritten Teil kriegen oder einen Prequel zum ersten oder was da jetzt so kommen wird. Mal abwarten.
Mitgeboren auf der Xbox auf jeden Fall, ne? Wie doch so einige Spiele, muss ich sagen. Und vielleicht können wir dieses Jahr 2005 auch mal gerade ein bisschen zusammenfassen, weil mir fällt gerade auf, da sind dann echt nochmal richtig viele gute Spiele erschienen. Am 21. Mai 2005 zum Beispiel das mittlerweile dritte Splinter Cell Chaos Theory. Auch ein sehr, sehr gutes Schleichspiel, hat auf Metacritic 94 Punkte und die Xbox-Version war mal wieder so die beste Version auf Konsole. Auch ein tolles Spiel. Oder dann am 3. Mai 2005 Forza Motorsport. Da müssen wir auf jeden Fall noch mit drüber sprechen, ne? Das hat ja auch eine Wahnsinnsreihe eingeläutet und auch das erste Spiel, was vielleicht halbwegs, oder was heißt halbwegs, was mit Gran Turismo mithalten konnte, ne?
Definitiv. Also ich glaube, Forza Motorsport von Turn 10 Studios, das war so ein Spiel, wenn man diesen Dan Greenewald mal live auf einer Messe interviewt hat und merkt, wie der Mensch über Autos redet, dann weißt du, und er ist ja eben mit einer der Chefdesigner auch schon beim ersten Teil gewesen, dann weißt du, wie das ganze Team auch da tickt, ja, also weil wirklich viele Leute irgendwie so eine Einstellung haben wie er und die wollen halt einfach irgendwie das Beste vom Besten aus dem, was sie haben, rausholen. Sie wollen die Konkurrenz überholen, in dem Fall Gran Turismo, und wie sie es versucht haben, war damals Online-Multiplayer-Modus, ein System, mit dem du die Fahrzeuge auf verschiedenen Layer-Ebenen umlackieren konntest, was man in der Form auch noch nicht in irgendeinem anderen Rennspiel, vor allem nicht in der Tiefe und mit den Austauschfunktionen gesehen hat. Also das war, glaube ich, auch was, was da groß im Spiel gemacht wurde. Und dann natürlich eben Originallizenzen auch, genauso wie bei Gran Turismo verwendet, über 200 Fahrzeuge mit drin, die auch super modelliert waren. Und all das als Paket mit jeder Menge tollen Strecken, schönem Fahrgefühl und eben dieser Multiplayer-Funktion führte dann dazu, dass Forza nach und nach als eine ganz, ganz wichtige Rennspielreihe, klar, zuerst bei der Xbox-Community, aber dann auch darüber hinaus wahrgenommen wurde. Und jetzt ja auch immer noch, jetzt gerade eben mit dem Ableger Horizon, der ja dann mit der 360 zum ersten Mal damals gestartet ist und jetzt ja schon bei Teil 5 ist, aber es breitet sich immer weiter aus. Ich bin mal gespannt, wann das erste, keine Ahnung, Forza Rally-Only-Spiel kommt oder VR. Nee, VR wird es nicht geben, aber wahrscheinlich irgendwie vielleicht mal noch ein Forza Fun Racer oder was auch immer. Aber Forza ist, glaube ich, eine Marke, die man irgendwie traditionell seit dem Jahr immer wieder mit der Xbox verbindet und die auch immer wieder hoffen, dass da was Neues kommt, ja. Und auch für die neue Xbox soll es ja jetzt auch ein weiteres Forza Motorsport dann mal geben. Wann es kommt, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, das war ein schöner Startschuss für eine Reihe, genauso wie viele andere Spiele in dem Jahr 2005, was ja doch tatsächlich diverse Überraschungen noch bereitgehalten hat, ja.
Zum Beispiel Conker Live Reloaded, haben wir auch schon drüber gesprochen, am 21. Juni. Und haben wir noch irgendwas vergessen aus dem Jahr 2005?
Also klar, Jade Empire sollte man vielleicht noch erwähnen, von BioWare. Mhm. Das kam ja schon am 12. April 2005 raus. Ein super Rollenspiel, aber eben in einem asiatischen Szenario angesiedelt, mit einer sehr, sehr, sehr viel bunteren Grafik, als man es vielleicht von dem Star Wars-Titel kannte. Also das ist, glaube ich, noch ein Spiel, was auch in jede Top-Liste von Xbox 1 Originalspielen auf jeden Fall reingehört. Das sollte man nicht vergessen. Und ja, in den Jahren davor gab es auch noch ein paar Titel, die wir noch gar nicht so erwähnt haben. Also zum Beispiel auch dieser Entwickler, der damals das Amped gemacht hat, diese Indie-Build, die haben ja damals zum Beispiel auch dieses coole Tennisspiel Topspin rausgebracht, ja, was ich damals mit Kollegen super, ja, in der Redaktion super gern gespielt habe. Also das war auch da wieder so ein Titel, wo die Xbox-Version technisch einfach den anderen Versionen einen Schritt voraus war, einfach wo das grafisch auch noch mal ein Stück besser war, als es eine PS2 damals geschafft hatte. Und ja, das war so eine Sache, die ich mit der Xbox auch immer verbinde. Wenn ich dann die Wahl habe zwischen der PlayStation 2-Version des Spiels oder der Xbox-Version des Spiels, ist die Chance relativ hoch, dass die Xbox-Version technisch zumindest am Ende die bessere ist. Ja,
ja, habe ich auch so empfunden damals. War ja auch meistens so, ne? Wenn du dann irgendwie einen Test gemacht hast für GamePro und Co. und hast dann beide Versionen dir anschauen müssen, dann musstest du ja dann da 1% mehr geben oder weniger. Dann hast du ganz genau angeschaut, was sieht besser aus? Kann man diesen Prozent rechtfertigen? Eigentlich ziemlich bescheuert, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ist ja vollkommen egal, ob 75 oder 76%, aber die Xbox-Version hat nicht selten einen Tick besser abgeschnitten. Ne? Ist mir auch so in Erinnerung geblieben.
Definitiv, ja.
Ja, also noch viele Spiele, vielleicht können wir gleich noch ein paar erwähnen. Jedenfalls war dann langsam aber schon ja Schicht im Schacht für die erste Xbox, weil der Generationswechsel wurde ja dann am 22. November 2005 eingeläutet mit der Xbox 360. Und vielleicht können wir mal einfach so ein kleines persönliches Resümee ziehen zu dieser ersten Xbox und auch nochmal ein bisschen über diese Geldgeschichte sprechen, über diese finanziellen Hintergründe, die ich auch schon angesprochen habe. Ne? So, sie hat sich ja schon durchaus verkauft. Du hast das ja recherchiert, so insgesamt waren es so rund 25 Millionen Mal, ja, dass die Xbox weltweit abgesetzt wurde. 16 Millionen Mal in Nordamerika, 6 Millionen Mal in Europa, 2 Millionen Mal im asiatisch-pazifischen Raum. Aber es war jetzt auch nicht so mega viel, ne?
Genau, also die PlayStation 2 zum Vergleich hatte da zu dem Zeitpunkt schon 45 Millionen, ja, also schon mal aber 20 Millionen mehr. Das darf man nicht vergessen. Und dann kam noch dazu, Microsoft hatte sich eben durch diese sehr PC-lastige Architektur und vor allem auch den Einbau der Festplatte, also die Tatsache, dass die Festplatte dabei ist, führte dazu, dass sie irgendwann an einen Punkt kam, wo sie die Kosten nicht mehr allzu stark senken konnten. Man hat dann zwar immer größere Festplattenkapazitäten bekommen, aber es gab nicht so wie heute diese M2-Drives, diese halt total winzigen Flash-Speicher-Drives, die super schnell sind. Also das gab es halt damals für den Massenmarkt noch nicht. Und insofern hatte man halt irgendwie diesen Klotz am Bein, dieses recht sperrige, PC-lastige DVD-Laufwerk und vor allem eben die Festplatte. Und die waren Faktoren, die Microsoft bei der Kostenreduzierung nicht mehr allzu sehr drücken konnte. Und da musste man sich dann schon ernsthaft Gedanken machen, wie lange können wir das mit dem Draufzahlen, und Microsoft musste definitiv draufzahlen, noch durchhalten, ja. Und da kam dann der Punkt, wo die Microsoft-Leute gesagt haben, nee, das funktioniert eben nicht, wir brauchen eine neue Hardware. Und optimal wäre eine Hardware, die eben auch rauskommt, bevor Konkurrenz Sony mit der PlayStation 3 auf den Markt kommt. Und da wurde ja dann am Ende, wie wir alle wissen, die Xbox 360 draus, die auch in vielen Punkten toll war, die aber auch so schnell dann auf den Markt gebracht wurde, dass sie später technische Fehler entwickelt hat, sprich Red Ring of Death und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Jeder von uns hat es in irgendeiner Form erlebt oder kennt zumindest jemand, der mal damit ein Problem hatte.
Ach Gott, ja.
Ja, also ich glaube, dieses klobige Design, genauso wie bei dem Duke Controller, hat Microsoft letztendlich irgendwie gezwungen, die Konsole zu schrumpfen, den Formfaktor zu verbessern, Features zu verbessern, die Hardware intern zu verbessern und dann letztendlich nicht mehr irgendwie bei der PlayStation 2 zum Beispiel gab es ja dann noch ein geschrumpftes Modell und das gab es ja dann bei der Xbox gar nicht mehr. Da kam dann direkt der Nachfolger dann einfach, ja. Auch mit einem sehr guten Katalog an Titeln, wie wir wissen, aber das soll gar nicht Teil dieser Folge sein, aber es hat eben diese Klobigkeit und dieser hohe Kostenfaktor hat Microsoft angespornt, möglichst schnell auch diesen Generationswechsel intern voranzutreiben, wohl wissend auch, dass die Konkurrenz vielleicht gar nicht in der Lage ist, und das war sie ja dann auch nicht, zeitnah nachzuziehen, ja, und dann davon zu profitieren, dass man als Erster am Markt ist und sich dann mit neuen Serien und Spielen, die technisch besser aussehen, etablieren kann, ja.
Ja, man darf aber echt nicht vergessen, wie viel Geld das Microsoft auch gekostet hat. Du hast ja vorhin diesen Artikel vom Kollegen Stefan Freundorfer erwähnt, den hat er anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Xbox für Spiegel.de geschrieben und der hat die Überschrift Microsofts teure erste Lektion und ich finde, es trifft es ganz gut. Er schreibt nämlich auch in dem Artikel dann später, dass der Verlust ja für Microsoft der gesamten Xbox-Abteilung in diesen ersten 4 Jahren sich auf 4 Milliarden Dollar beziffert hat. Hat Forbes wohl mal rausgefunden. 4 Milliarden Dollar. Und das ist eine verdammt teure Lektion, ne? Wenn du da halt wirklich Fuß fassen möchtest. Und das kannst du auch wirklich dann nur machen, wenn du Microsoft bist. Ja? Die konnten sich's halt anscheinend erlauben, ne? Also schon krass. Es war ja auch ein sehr schwieriger Europastart. Es gibt ja auch dieses schöne Video, was Xbox Deutschland da neulich veröffentlicht hat, wo auch Boris Schneider-Johne, der war ja damals der PR-Verantwortliche für die Xbox, so ein bisschen erzählt, wie schwer der Start war und so. Und auch übrigens der Fabian Döhler erzählt auch ganz lustige Sachen.
Sehr schönes Video, ja.
Wie aus Versehen das Design der ersten Xbox enthüllt hat bei Giga live auf Sendung, wo sich verplappert hat und so. Das wird mal alles verlinkt in den Shownotes. Könnt ihr euch noch ein bisschen informieren da draußen. Also ja, aber wie gesagt, ich finde das faszinierend, wie viel Geld es wirklich dann doch war. Das war mir vor dieser Folge gar nicht klar, weil 4 Milliarden Dollar, Leute, ey. Mm. Oder Andy, sag du mal.
Ein Haufen Holz.
Ich bin bei dem Thema so ein bisschen raus, weil mir ist halt klar, dass sie da richtig fett investiert haben. Und wie gesagt, Microsoft kann sich das leisten. Und der Grund, weshalb Microsoft diesen Konsolenkampf überlebt hat, ist, weil sie so viel Geld hatten. Ansonsten wären sie quasi der dritte Verlierer gewesen, weil normalerweise gibt's ja nicht, dass zwei Konsolen überleben können. Das war zumindest lange Zeit so, bis Nintendo ihre eigene Nische gefunden hat. Und Microsoft hat da nur deshalb noch die Kurve gekriegt, weil sie halt Geld hatten und dann mit der Xbox 360 halt wirklich sehr viele Dinge richtig gemacht haben. Und dadurch sich eine richtige Fanbasis geschaffen haben. Ich meine, wenn ich an die alte Xbox denke, denke ich an zwei Sachen. Das eine ist, es gibt wirklich Spiele, die ich nicht vermissen möchte. Und das andere ist, das Ding ist ein Meinungsverstärker, weil es so schwer ist.
Das stimmt, 4 Kilo sind es, glaube ich.
Ja.
Das Ding.
Also das Ding ist, glaube ich, so die schwerste Konsole, die ich besitze.
Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas, was schwerer sein könnte? Nee.
Ich müsste mal im Vergleich die PlayStation 3 mal, aber ich glaube, die dürfte auch nicht so schwer sein.
Das sind mit die schwersten, glaube ich.
Ja, also das ist zumindest so das, was mir eben dazu einfällt und ich möchte sie nicht missen. Das zum Abschluss noch. Sie ist für mich schon so ein kleiner interner Nachfolger zur Dreamcast gewesen, weil halt eben auch sehr viele Spiele, Serien wie das Jet Set Radio dort halt fortgesetzt wurden. Insofern, ich bin wie gesagt froh, dass sie da ist, dass sie existiert hat.
Ja, also ich sehe das ja ähnlich wie Andy, das war halt eine Geldsache, aber wir haben ja auch die ganzen positiven Aspekte der Xbox, denke ich, ganz gut rausgearbeitet, was Microsoft da schon auch Innovatives auf die Beine gestellt hat. Ne? Und vielleicht können wir noch ganz kurz ein paar Spiele erwähnen, die wir jetzt vergessen haben, aber Betonung, liebe Freunde, auf kurz, Sachen, die unbedingt noch genannt werden müssen. Was fällt euch da ein?
Also ich würde zwei Sachen gerne nennen. Zum einen finde ich, was da noch rein sollte, ist das Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay von Starbreeze Studios. Also das ist, glaube ich, so ein Action-Titel, den viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Oder viele kennen es vielleicht, aber haben es vielleicht selber nicht gespielt. Ja, es kam am 1. Juni 2004 raus. Aber ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, also ich finde das sowohl grafisch als auch spielerisch hat es einfach irgendwie so einen sehr düsteren Vibe, sage ich mal, gehabt und hatte natürlich eben mit Vin Diesel als Helden auf dem Cover natürlich auch eine Figur, die jeder kannte, wo dann die meisten aber gedacht haben, naja, das ist halt so eine typische Filmumsetzung. Aber es war eben am Ende ein sehr, sehr gelungenes Stealth-Spiel, was irgendwie so ein bisschen, ja, sich so auch an die Leute gerichtet hat, die vielleicht auch Splinter Cell so mochten, was aber einfach spielerisch sehr, sehr gut war und irgendwie gezeigt hat, dass man trotz einer Filmmarke oder genau deswegen irgendwie auch was richtig, richtig Cooles aus so einem Action-Game halt einfach rausholen kann. Ja, also das ist so ein Titel, den ich nennen würde, den man sich unbedingt mal anschauen sollte. Und dann natürlich, Benedikt, das wolltest du ja auch erwähnen, das Steel Battalion,
ja.
Das mit diesem wirklich fantastischen Mega-Controller, dessen Aufbau alleine schon mal irgendwie eine halbe Stunde dauern kann, wenn man sehr, sehr sorgfältig macht und nichts aufreißen will, sondern ganz, ganz vorsichtig alles da irgendwie.
Boah, der war fett, ja.
Ich glaube, das war in Deutschland auch auf unter 1000 Stück, glaube ich, limitiert, dieses Spiel in der USK-Fassung. Und dieser Controller alleine mit diesem Escape-Button, den man ja drücken musste, wenn man kurz vor der Explosion des eigenen Mechs stand, wo man sich dann rausretten konnte und verhindern konnte, dass der Spielstand auf den höchsten Schwierigkeitsgrad irgendwie gelöscht wird. Also solche Geschichten, es war einfach so eine ganz skurrile Hardware. Ich weiß nicht, was hat das Ding damals zum Start gekostet? Waren es
200 Euro.
200 Euro, ja, genau. Also heute wird es ja teilweise deutlich höher gehandelt. Aber das alleine aufzubauen, da brauchst du eigentlich schon mal die komplette Schreibtischfläche, musst du deinen Bildschirm irgendwie umpositionieren und dann noch die Xbox irgendwo hinstellen. Es ist einfach ein cooles Gefühl, wenn du irgendwie Steel Battalion auf der ersten Original-Xbox spielst. Und ja, es gab dann ja noch diesen sehr schlechten Versuch, das Ding mit Kinect nochmal fortzusetzen, was ja komplett in die Hose gegangen ist. Also darüber darf man eigentlich gar nicht mehr sprechen.
Ach komm, vergiss es. Ja, das Original war total cool. Also das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben, weil ich war damals ja aufstrebender Jungjournalist und hatte mich gerade so bei Spiegel Online etabliert, so ein bisschen als Autor im Ressort Netzwelt. Und dann habe ich mir das halt auch importiert. Oder Microsoft hat es mir geschickt, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich dann einen ziemlich ausführlichen Artikel zu Steel Battalion geschrieben. Den werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Da ist auch noch meine damalige Freundin beteiligt gewesen. Die kennst du auch noch, die Jasmin, ne? Meine Ex-Freundin, Sönke. Und die ist da auch noch auf einem Foto zu sehen. Und da sieht man auch nochmal so die Dimensionen von diesem Teil, weil das hatte ja nicht nur so diese zwei Steuerknüppel, ja, sondern auch so ein fettes Schaltpult in der Mitte, 40 Knöpfe drauf, ne, und unten dann noch die Fußpedale und das sieht schon echt krass aus und Das habe ich dann mit ihr zusammen gespielt damals, aber ich glaube, wir haben es ziemlich dämlich angestellt. Also ich ständig diesen Eject-Button gedrückt, um dann sich dann irgendwie aus dem Mac raus zu katapultieren und zu retten. Man ist ja dann so ein Mac-Pilot. Aber es war extrem faszinierend und es hat mir vor allem mega Spaß gemacht, den Artikel zu schreiben. Also der wird auf jeden Fall mal verlinkt. Gehört, glaube ich, auch zu einem meiner besseren Spiegelartikel. Da bin ich noch relativ stolz drauf. Darf man ja mal sagen, oder? Nach all den Jahren.
Ja, also Steel Battalion, ich weiß nicht, Andy, du hast es auch, oder?
Natürlich hatte Andy es.
Ja, natürlich habe ich es. Und da habe ich eine etwas unangenehme Anekdote zu erzählen, weil da habe ich ja das gemacht, was ich danach nie wieder gemacht habe. Ich habe mir die US-Version gekauft und hatte mir dann aber nochmal, wie das in Europa rauskam, ist, ich weiß nicht mehr, ob ein oder sogar zwei Exemplare gekauft, mit dem Bewusstsein, sie zu verkaufen, damit ich quasi mein Exemplar ein bisschen refinanziere. Ich war also ein Scalper und das hat sich so widerlich und ekelhaft angefühlt, ich habe das nie wieder in meinem Leben gemacht.
Okay.
Da hat der Andy seine Gewissenslektion gelernt, sozusagen.
Richtig, genau. Das war einfach nur, ich habe mir gedacht, ich habe da jetzt Leuten den Spaß weggenommen. Es hätten ja auch andere Leute, hätten sicherlich auch darauf gefreut, da nur 200 Euro zu verkaufen. Ich meine, ich weiß noch, ich habe, glaube ich, 250 Euro dann dafür verlangt. Also insgesamt habe ich dann quasi 100 Euro reingeholt mit den beiden Exemplaren, aber trotzdem, das mache ich nie wieder.
Okay. Ja, ich hatte damals noch Kontakt zu Spielekrotte.de. Kennt ihr die noch?
Ja.
Und der Inhaber Mark Fettweiß, den hatte ich dann auch noch kurz interviewt und so. Und der hat auf jeden Fall mir bestätigt, weil du gerade meintest, 1000 Einheiten. Also er hat damals gesagt, mehr als 500 Einheiten wird es nach unseren Informationen bundesweit nicht geben. Wir allein haben schon über 200 Anfragen von kaufwilligen Kunden, von daher wäre eine etwas großzügigere Verteilung wünschenswert gewesen. Also da haben sie sehr, sehr wenig hergestellt, aber ich glaube, da wäre auch kein durchschlagender Erfolg garantiert gewesen für Microsoft.
Aber unabhängig davon ist es ein sehr schön gemachtes Spiel auf alle Fälle. Ganz kurz zu Chronicles of Riddick, ist für mich das grafisch schönste Spiel auf der Xbox. Das ist ein Augenausfaller gewesen. Und ich würde gerne auch noch ein Spiel erwähnen, ganz kurz, was für mich sehr wichtig ein Exklusiv-Xbox-Titel ist. Und zwar ist das die TV-Umsetzung von Buffy the Vampire Slayer. Weil das ist nicht nur eine meiner absoluten Lieblings-TV-Serien ever, es ist auch wirklich eine fantastische Umsetzung, weil sie es geschafft haben, die Story von der Serie gut umzusetzen. Sie haben die meisten Synchronsprecher, sind die Originalschauspieler, bis auf leider Sarah Michelle Gellar selbst als Buffy. Und das Kampfsystem ist sehr cool gewesen, weil ich habe mir damals gedacht, wie wollen die ein Prügelspiel machen, wo man Vampire töten muss, weil Flock rein und die machen Puff. Und naja, sie haben sich halt eben diesen Gag einfallen lassen, dass jeder Vampir eine Energieleiste hat und man die erstmal runterprügeln muss, damit der Vampir schwach genug ist und dass man damit im Extraknopf eben diesen Flock ins Herz reinrammen muss. Und das war eine sehr coole Spielmechanik. Und ich meine, es wird nicht passieren, aber ich hoffe immer noch drauf, dass es davon mal eine andere Umsetzung gibt. Aber das wird allein aus lizenzrechtlichen Gründen nicht gehen. Es gibt zwar einen Nachfolger namens Chaos Bleed, der ist auch ganz gut, aber das Original ist besser.
Ja, habe ich auch schon oft gehört, dass das sehr, sehr gut sein soll.
Das läuft inzwischen immerhin zu 90% ganz gut mit dem Emulator am PC.
Hm. Also ich möchte noch unbedingt ein Spiel erwähnen, was zwar nicht gut war, aber was ich auf jeden Fall mit der Xbox verbinde, Blinks the Time Sweeper. Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, das war ja ein sehr, sehr mäßiges Jump'n'Run, ziemlich gehypt. Dann am Schluss war es aber nicht so wirklich gut, Metacritic 71. Aber warum ich das sage, ich habe damals auf Kosten von Microsoft die Xbox Game Studios Japan besuchen dürfen, also die Entwickler von Blinks, bin nach Tokio geflogen. Das war im Herbst 2002, glaube ich. Da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, Sönke, ne? Das war Folge 5, Presseevents im Spielejournalismus, wo ich die ganze Geschichte erzähle.
Stimmt, ja.
Ja, und dann habe ich auch noch Tecmo besucht, die Ninja Gaiden-Macher und Dead or Alive-Macher und Dead or Alive Extreme Beach Volleyball mir angeschaut und den Tomonobu Itagaki interviewt. Und das waren lauter denkwürdige Ereignisse, inklusive einem fiesen Absturz in der Karaoke-Bar, wo ich dann irgendwie mega besoffen Radiohead intoniert habe, Creep und so. Wird alles erzählt in Folge 5, wird auch mal verlinkt. Wer die Folge noch nicht kennt, auf jeden Fall mal reinhören. Das
die ist legendär, ja. Die
sehr
ist
unterhaltsam, ja, ja. Und deswegen
verrückte Events da drin.
Blinks auf jeden Fall für mich noch erinnerungswürdig. Und ein Spiel, was ich gerne noch erwähnen würde, und dann habe ich, glaube ich, meine Spiele fast alle genannt. Wobei, nee, Full Spectrum Warrior könnte man auch noch nennen, Militärsimulation, aber die lassen wir jetzt mal raus. Das ist Fluch der Karibik. Das ist für mich so ein bisschen Geheimtipp für die Xbox.
Ja, das ist gut, ja.
Ja, das habe ich nämlich auch für die GamePro getestet damals. Das war Ausgabe 10 2003, habe 81% gegeben. Und das war ein sehr, sehr schönes Action-Rollenspiel, was total so ein bisschen unterm Radar damals gelaufen ist, was aber sehr viel richtig gemacht hat und schon so ein bisschen Open-World-Flair hatte und sehr schöne Wassereffekte vor allem und auch Seekämpfe und viel zu erkunden und halt diese Piratenthematik und auch immer Bezüge zum Film Fluch der Karibik. Also ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich glaube bloß, die Steuerung war nicht so gut. Das hat es dann so ein bisschen versaut am Ende, aber das ist mir auch sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben.
Genau, und ein Titel, den ich hier auch noch habe, den ich tatsächlich auch als, ja, eher als Geheimtipp bezeichnen würde, nämlich Darkwatch Curse of the West. In Deutschland oder in der USK-Fassung einfach nur Darkwatch genannt. Und das wurde nämlich entwickelt von den High Moon Studios, die ja dann später groß bei Activision eingestiegen sind und ja für Activision Call of Duty Inhalte letztendlich entwickelt haben. Und die haben dort eigentlich zum ersten Mal irgendwie gezeigt, dass sie einfach echtes drauf haben, coole Ego-Shooter zu produzieren. Kam auch sehr, sehr spät in dieser ganzen Phase, also eigentlich mehr oder weniger kurz schon bevor die Xbox 360 erschienen ist, nämlich am 7. Oktober 2005 kam der Titel erst in Europa auf den Markt. Und das ist halt ein sehr, sehr schöner, düsterer, vor allem auch, daher auch der Name, Ego-Shooter, irgendwie mit so einem düsteren Wild-West-Setting, hat auch einen Online-Multiplayer für 16 Leute. Ich weiß nicht, ob das System Link wird leider nicht unterstützt. Ich weiß auch nicht, ob man den Multiplayer in irgendeiner Form dann heute noch wird spielen können. Aber allein die Singleplayer-Kampagne, die gibt schon einiges her. Und das hat mir also sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat zwar bei Metacritic so einen Wertungsschnitt nur von 75 gekriegt, aber ich selber fand, für mich war das immer eher so, ich habe das so eher als einen höheren einen 80er empfunden und habe da echt viel Spaß mit dem Titel gehabt und finde, wenn man jetzt so auf der Suche nach Titeln ist, die so ein bisschen abseits von der typischen Top-25-Liste ist, dann kann man sich durchaus auch mal eine Runde Darkwatch geben, ja, und gucken, wie die High Moon Studios damals so angefangen haben.
Der ist aber auch für die PlayStation 2 erschienen, oder?
Genau, ist auch für die PlayStation 2 dann erschienen, also ist jetzt nicht unbedingt ein Xbox-exklusives Spiel. Ich empfand aber auch, dass dort wiederum die Xbox-Fassung irgendwie nochmal einen Tick besser war. Genau, aber klar, da kann man natürlich auch, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt gerade keine Xbox da, sondern eine PS2, kann man natürlich sich auch die PS2-Fassung anschauen. Also da sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Versionen Gott sei Dank nicht so eklatant, ja.
Gott sei Dank, weil ich habe nicht die PS2-Version in meiner Sammlung. Ich dachte, ich hätte was verpasst.
Ich weiß nicht, wie es bei Prince of Persia, The Sands of Time, war ja auch so ein Multiplattform-Spiel, ne? War ja auch Xbox sehr gut.
Ich glaube, da war das Besondere, dass die Xbox-Version, glaube ich, alle Vorgänger als Spiel im Spiel Intus hatte. Also Prince of Persia 1 und 2. Mhm. Ich glaube, die andere Version ist jetzt aber gefährliches Halbwissen. Die hatten, glaube ich, nur Prince of Persia 1 als verstecktes Ding drin.
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe das getestet, aber ich glaube, ich habe die PlayStation 2-Version getestet.
Diese Kombi Knights of the Old Republic, Sands of Time, das waren wirklich die beiden Spiele 2003. Mhm. Also insofern, die Xbox hatte da schon so ein paar Jahre, wo sie wirklich richtig, richtig gute Titel hatte.
Ja, ja. Und wie gesagt, dieses Full Spectrum Warrior, vielleicht doch nochmal kurz erwähnen, 2004 erschienen, 1.6.2004 von Pandemic Studios. Das war ja so eine taktische Militärsimulation, die da aber auch sehr viele Action-Elemente hatte. Gab es auch, glaube ich, einen Nachfolger und war auch ein sehr gutes Spiel. Vor allem sehr innovativ einfach, auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Kriegsthematik mochte, aber man musste anerkennen, dass das was Neues war. Also das hat sich ein bisschen eingereiht in diesen Reigen von neuen Ideen, den Sönke jetzt ja auch schon öfter erwähnt hat.
Ja, und Crimson Skies, Bene, du hast ja hier auch noch was ergänzt.
Ah, genau, Crimson Skies.
Also es ist ja im Grunde so ein Actionflugspiel, was aber so Indiana Jones ähnliches Gefühl irgendwie beim Spielen vermittelt, ja, also von der Aufmachung und vom Style her so ein bisschen, wurde von Phaser Studio entwickelt und kam auch nur exklusiv für die Xbox, also das kannst du auch dann nirgendwo anders spielen und ist Gott sei Dank auch ein Spiel, was Abwärtskompatibilität hat, also kann man auch jetzt auf einer Series X zum Beispiel einfach reinhauen und direkt mal losspielen oder natürlich auch, wie viele der abwärtskompatiblen Spieler das dann einfach für kleines Geld dann im Download-Shop auch bekommen, wenn man es jetzt direkt mal ausprobieren will. Würde mich ja sehr freuen, wenn Microsoft mal irgendwie zumindest zwei oder so von diesen alten Spielereien, die irgendwie cool waren, die die Leute gut fanden, die Medien mochten, aber die auch eben so eine gewisse Fanbasis hatten, dass sie die mal wiederbeleben. Irgendwie so ein neues Crimson Skies oder so, keine Ahnung, fände ich total cool, wenn die das machen würden, aber keine Ahnung, ob das je kommen wird, ob sich das marketingmäßig rechnet, weiß ich nicht.
Ja, da gab es ja einen Vorgänger auf dem PC, der hieß einfach nur Crimson Skies, der Xbox-Version heißt dann High Road to Revenge. Ganz kurz, weil das müssen wir erwähnen, der Komponist Stan Lepard, die Musik ist auch sehr stark, der ist dieses Jahr verstorben leider.
Oh, okay. Mhm. Ja, dann Rest in Peace Stan Lepard, der hat ja, glaube ich, auch Andy ein bisschen was mit Destiny zu tun gehabt, ne? Mit Halo.
Ja, im weitesten Sinne, er hat halt die Musik orchestriert unter anderem.
Ja, okay, auf jeden Fall guter Mann, schade, dass er nicht mehr da ist. Und wir haben ihn auf jeden Fall auch nochmal gewürdigt. Und ich glaube, wir haben auch die Xbox an sich definitiv genug gewürdigt. Ja, wir müssen jetzt nicht immer in Doppelfolgen übergehen wie beim GameCube. Man hätte noch viel mehr erwähnen können. Man hätte noch über Modding sprechen können. Man hätte noch das ein oder andere Spiel expliziter besprechen können. Aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir ganz zufrieden sein mit dem, was wir hier aufgearbeitet haben. Und lassen diese Folge dann mal enden. So, dann sind wir jetzt auch direkt in der Abmoderation. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben in den Shownotes viele Sachen noch reingepackt. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr euch noch ein bisschen informieren wollt. Es gibt viele interessante Videos zur Xbox, zur Entstehungsgeschichte. Auch das besagte Video von Xbox Deutschland zum schwierigen Europastart.
Ja, unbedingt anschauen.
Die Döler-Stories. Es gibt eine Liste zu den abwärtskompatiblen Xbox-Spielen. Also ich habe da noch einiges zusammengetragen. Schaut da mal rein. Ich glaube, dann wisst ihr wirklich alles über die erste Xbox, was ihr wissen müsst. Und ja, Sönke, was fehlt da noch?
Naja, also ich persönlich würde gerne an dieser Stelle nochmal einen Wunsch an Microsoft richten, nämlich, also ich ganz persönlich fände es super cool, wenn wir von Microsoft auch mal eine Mini-Konsole bekommen würden, eine Xbox in dem Fall, super geschrumpft, viel, viel leichter, vielleicht statt 4 Kilo nur 400 Gramm oder sowas und da auf einer schön schnellen SSD oder irgendwas Cooles auf jeden Fall. Im Grunde genommen alle Titel, die wir gerade besprochen haben, das wäre der Hit, fände ich total genial. Ich glaube, die Xbox-Community würde es lieben. Die haben ja jetzt auch in den Kühlschrank, den sie gerade rausgebracht haben, in diesem Series X-Design schon aus den Händen gerissen. Also das, finde ich, wäre doch mal was Angemessenes für das nächste Xbox-Jubiläum, so ein Ding auf den Markt zu bringen. Vor allem natürlich klar, im amerikanischen Markt wird das seine Fans finden. Also das möchte ich an dieser Stelle hier nochmal dazu aufrufen, das doch bitte zu machen. Ob es dann passiert, weiß ich nicht, aber fände ich persönlich sehr, sehr fein, wenn Microsoft da auch mal zeigt, was sie können. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit den Spieletipps, falls ihr einiges davon noch nicht kanntet oder das mal nachholen wollt. Und Bene, du hast auch noch eine Ankündigung für die nächste Folge zu machen, glaube ich.
Naja, ich habe eine Ankündigung zu machen, dass wir ab jetzt nichts mehr ankündigen.
Genau.
Wir kündigen ja am Ende der Folge meistens das Thema der nächsten Folge schon an. Aber wir haben beschlossen, dass wir das jetzt in Zukunft nicht mehr machen werden oder nicht so regelmäßig mehr machen werden, einfach um thematisch ein bisschen flexibler zu bleiben, weil manchmal ändern sich Dinge ja auch. Und ich kann nur so viel sagen, dass die Folge 44 auf jeden Fall erscheinen wird, und zwar am Heiligabend des Jahres 2021, dann wieder im offenen Feed. Das wird verraten, worum es da geht, wer da vielleicht auch zu Gast ist, lasst euch überraschen, ne? Also das ist eine kleine Änderung, die wir hier schon mal ankündigen können. Wir kündigen an, dass wir nichts mehr ankündigen. Gut, in diesem Sinne, war eine sehr schöne Folge. Sönke, danke auch für deine viele Arbeit, die du da reingesteckt hast.
Ja, danke euch, dass ihr euch so super vorbereitet habt.
Na klar.
Also vor allem auch Andy, also nach deinen Ausschweifungen zu Knights of the Old Republic habe ich jetzt so Bock auf das Spiel bekommen, dass ich es am liebsten am Wochenende gleich anfangen würde.
Dabei war das improvisiert, sag's niemandem weiter.
Naja, ist doch egal, aber die Begeisterung ist voll übergesprungen und ich ärgere mich echt, dass ich es nicht gespielt habe, ja. Also.
Nein, Sönke, die Folge gehört heute dir. Ich bedanke mich, dass du das heute so schön vorbereitet hast. Ich meine, du bedankst dich immer bei mir, also bedanke ich mich heute bei dir.
Okay, sehr gut. Genau.
Ich habe mich auch schon bedankt und bedanke mich auch bei allen da draußen fürs Zuhören und gebt uns ruhig auch Feedback noch, wenn ihr möchtet, mal auf Discord kommen. Was waren eure Xbox-Highlights, eure Xbox-Erinnerungen? Wir schwelgen da gern noch zusammen ein bisschen mit euch in Erinnerungen, in Nostalgie, weil das macht immer Spaß, ne?
Genau.
Gut, das war's für heute. Macht's gut da draußen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.